Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Knister, knister, knister.
Heute knister
der Frank. Ja, der Frank ist ein Twix mit Spekulatius-Gewürzen. Ist total lecker. Mhm. Gibt es oben in Rewe drin. Die hatten mal so einen großen Turm. Davon habe ich die Hälfte schon gekauft und gegessen.
Schmecken tatsächlich auch gut.
Ja, echt gut. Genau, total nett. Wir hatten hier Besuch, war gestern da. Mir hatte vor 2 Monaten Alexandra geschrieben, dass ihr Mann 30 wird und großer Podcast-Fan ist und Garage 11-Fan und dass sie an seinem Geburtstag eine Tour nach Hamburg machen, ob sie die Garage 11 besuchen könnten. Das war gestern. Und ich dachte, klar, könnte machen. War total nett. Die kam mit 2 kleinen Kindern. Mhm. Bis hier das eine Kind dann wirklich keine Lust mehr hatte. Und
das, ja, so ist das ja dann immer, ja.
Also nicht zu beruhigen war. Dann hat der Besuch geendet, aber sich die Garage 11 angeguckt. Und dann wollte er unbedingt ein Foto haben mit mir. Und dann haben wir uns hier extra in die Sessel gesetzt. Sag ich, ich setze mich mal auf Franks Stelle und du setzt dich in meinen Sessel. Und war wirklich nett. Vielen Dank für den Besuch nochmal. Ich mag das ja. Das ist immer nett. Vor allen Dingen auch total autoaffin. Hat auch richtig Ahnung gehabt von Autos. Weißt du, so. Also man unterhält sich ja dann auch immer über irgendwelche Autos, über irgendwelche Dinge. Und das ist immer schön.
Das, ja, also es gibt ja sowieso nichts Schöneres, als Feedback zu bekommen. Ich lese das auch alles, also egal was, egal welcher Kommentar, auch bei YouTube oder egal wo. Auch da vielleicht nochmal eine Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt. Es bringt natürlich immer was, wenn ihr, ich sag mal, uns an den verschiedenen Kanälen abonniert, im Zweifel auch bei YouTube, auch wenn ihr vielleicht den Podcast über, keine Ahnung, Spotify, Apple oder irgendeine andere Plattform hört. Weil dadurch gewinnt man natürlich an Relevanz. Das heißt also, dann wird es anderen Menschen vorgeschlagen und dann passiert da halt auch was. Also damit könnt ihr uns immer unterstützen, wenn ihr uns entsprechend entweder bewertet oder eben entsprechend folgt. Am besten eben überall, wo wir sind. Ob das bei Instagram ist, bei Facebook ist, eben auch bei YouTube. Da kann man den Podcast auch hören. Wird auch immer mehr, also tatsächlich, ist interessant, dass Menschen den bei YouTube hören und auch kommentieren, weil das Kommentieren bei YouTube ja relativ einfach ist. Und ja, manchmal lasse ich mich dann auch zu einem Kommentar hinleiten, sage ich gleich nochmal was dazu.
Das ist ja mein tägliches Brot, Kommentare kommentieren.
Ja, das ist auch da werden wir gleich nochmal zu einsteigen.
Einer hat sich heute bedankt, auch bei mir, dass ich seinen Kommentar gelöscht hätte. Vielen Dank nochmal, dass mein Kommentar gelöscht wurde. Er hätte doch nur gesagt, dass der Z8 ein traumhaftes Fahrzeug ist, ihm aber die rote Innenausstattung nicht gefällt. Habe ich dann nur drunter geschrieben, na gut, dann wird es aber nicht in dem Wortlaut gewesen sein, wenn ich es gelöscht habe. Also das mache ich tatsächlich, ich lösche Kommentare einfach. Okay, es gibt öfter auch hier so platte, dämliche Preisanfragen. Ich kommentiere es nicht mehr, ich lösche es, fertig aus.
Ja, man muss mal eins dazu sagen, Jens liest aber tatsächlich alles auch. Also zumindest habe ich den Eindruck, kannst du jetzt sagen, ist nicht so.
Doch, ist so.
Zunächst mal nochmal danke. Ich habe auch mal wieder Post bekommen. Auch das ein oder andere Paket hörte ich, ist auf dem Weg. Ich freue mich da sehr oder wir freuen uns da sehr, sehr drüber. Damit macht ihr uns eine große Freude. Macht auch immer wieder Spaß, weil auch das ist ja eine sehr angenehme Art von Feedback. Und der Patrick hat mir was Schönes geschickt. Der hat mich nämlich gefragt, Mensch, er hätte noch aus alten Zeiten ein paar Smart-Tattoos, also so 20 Jahre alt, so, ne? Und ob ich die haben möchte. Ich sage, ja klar, dann habe ich hier 3 Packungen. Jens hat gerade eine abbekommen. Mal gucken, ob er demnächst mit einem Smart-Tattoo
super cool.
am Hals.
Vielen Dank, ich finde es richtig gut. Ich freue mich da sehr drüber.
Ja, ich finde das auch immer toll, dass es eben noch das ein oder andere so gibt, was aus alten Zeiten und mittlerweile, man wird ja dann einfach daran erinnert, ne, dass eben diese ganze Smart-Zeit, auch so diese Smart-Hochzeit mittlerweile eben auch über 20 Jahre her ist.
Ja.
Das ist halt, ja, wahrscheinlich merkt man es, wenn man, wenn die Tattoos dann auch nicht mehr ganz so lange halten, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so gut kleben. Aber grundsätzlich eigentlich Wahnsinn, dass wir mittlerweile über Dinge reden, die für mich noch damals ganz normaler Verkäuferalltag waren. Und ich habe da auch noch mal ein Beispiel für mitgebracht, wie doch besonders eben zum einen auch die 90er waren, aber eben auch die Anfang 2000er und viele Autos daraus. Also ich glaube, das ist ein Thema, da erweitern wir uns ja auch gerade, nicht nur in Future Classics, sondern auch hier findet ja das ein oder andere jüngere Auto auch seinen Weg. Und über eins davon werden wir gleich ausgiebig sprechen, der aus meiner Sicht, ich nenne ihn mal, teuflische Z8, weil diese rote Innenausstattung und dieser rote Kofferraum, dieses rote Leuchten im Kofferraum, das wirkt irgendwie so ein bisschen
diabolisch.
Diabolisch, genau.
Auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen, keine Ahnung. Ich finde es einfach nur stimmig.
Ja, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich mir damals in der Konfiguration das Auto gebaut hätte. Ich glaube, so viele Möglichkeiten gab es beim Z8 nicht. Nee. Man müsste jetzt tatsächlich mal einen Prospekt haben, müssen wir eigentlich mal anfragen. Wir kennen ja jemanden, der kann uns das ganz ziemlich genau sagen. Und ich finde es aber trotzdem besonders. Also ich habe es in der Kombination auch wirklich, also in Natura noch nie gesehen, aber auch so eher selten. Ne? Die ich hier in Hamburg gesehen habe, in der Zeit.
Meistens die schwarzen drin, ne?
Immer. Und vor allem waren sie außen in diesem Silberton. So.
Leasing-Silber.
Also, sagst du immer, genau. Also es stand dem Auto auch irgendwie, aber es macht ihn natürlich deutlich unscheinbarer irgendwie. So.
Also, ja, also hier in Schwarz, also es ist schon, ich habe mich da jetzt ja anderthalb Tage mit beschäftigt mit dem Fahrzeug und muss sagen, das ist auch ein richtiges Traumauto. Es ist ja richtig. Das ist so ein detailverliebtes Ding, das ist unglaublich.
Genau,
und hier steht er ja mit, montiertem Hardtop im Moment. Wir haben das Hardtop für die Fotos natürlich abgenommen und die verschiedenen Aggregatzustände fotografiert. Und ich finde ihn tatsächlich mit Hardtop am schönsten. Oder offen, sieht natürlich auch gut aus. Aber mit Hardtop, das Hardtop hat eine mega Form. Also gerade die Heckscheibe ist ja gewölbt im Hardtop praktisch drin, also als wenn die reingesetzt wäre.
Die ist fast 10 Zentimeter vertieft im Hardtop.
Und das sieht so cool aus.
Ja.
Und also ich finde es, mit dem Hardtop finde ich das top. Richtig schön.
ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja eben das Auto mir hier intensiv angeschaut. Zunächst bin ich auf die Farbe gestoßen und habe gesagt, oh, okay, das ist ja Schwarz-Uni. Und dann sage ich zu Jens, wenn ich mich nicht irre, ich glaube Schwarz 2. So. Und tatsächlich, der hat keinen separaten Aufkleber, so wie das die meisten BMW haben im Dom vorne, wo dann die Farbe drin steht, sondern es mit auf dem Typenschild stand dann halt auch tatsächlich Schwarz 2. Und wenn man den Motorraum öffnet, fangen wir mal vorne an bei dem Auto, unter dem Motorraum, dann gucken, also zum einen guckt einen ein riesiger V8 an, der ist schon gewaltig in dem Auto. Zum anderen ist die Verarbeitungsqualität oder auch so die Detailqualität sowohl der Motorabdeckung als auch der Schrauben davor, die so in Chrom und massiv sind.
Das sind Hutschrauben, Hutmuttern, ja, richtig? Ja,
aber richtig massive,
massive Hutmuttern gute Qualität. Mit, selbst die zwei kleinen Schrauben vorne, die irgendwie diese an der Querspannung vom Kühler diese Verkleidung halten, sind damit verschraubt. Und das sieht, indem du machst die Haube auf, das ist dermaßen wertig.
Ja, ja.
Das ist unglaublich, ne?
Absolut.
Dazu kommt, dass oben in der Haube sind zwei Lampen, links und rechts eine, die den Motor also Stereo beleuchten, sozusagen.
Ja. Auch das ist ja für jemanden, der sein Auto liebt, einfach ein Traum. Motorhaube auf und man hat Licht, ne? So. Dann steht man vor dem Auto und da gibt es ganz unterschiedliche Assoziationen. Jens sagte, dass es eben viele gibt, die sagen, der hat so eine Ähnlichkeit zur Barchetta. Ich persönlich sage, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber mag sein, dass da stilistische Ähnlichkeiten sind, ist ja auch der gleiche Designer.
Ja.
So. Und wenn man vor dem Auto steht, und das war auch richtig, Jens sagte dann, ist aber kein Retro. Und dann dachte ich, ja, ist es schon Retro? Sagt er, ja, aber er sieht ganz anders aus als. Ja, ja, es sind halt irgendwie Anleihen, die in dem Auto richtig gut passen. Also es ist alles extrem wohl proportioniert und er ist irgendwie, ich, von der Form her, wenn man nur von der Form redet, er ist cool. Er ist nicht aggressiv, nee. Er ist nicht...
Null aggressiv.
Er ist nicht...
Der hat ja gar keine
technokratisch.
Der hat doch gar keine aggressive Front. Hatte der SLS aber auch nicht.
Stimmt, aber eben auch nicht so technokratisch, nee. Sondern er ist einfach...
Aber boah, richtig...
Extrem stilvoll.
Ja, präsent ist er.
Ja.
Der hat so eine Präsenz, du siehst ihn und guckst auch von vorne und sagst dir, okay, keine Fragen.
Da war ich übrigens tatsächlich überrascht. Also was das Thema Präsenz angeht, das Auto ist in Natura viel breiter, als man ihn erwartet oder auf Bildern erkennt. Also wenn man von hinten auf den Hintern, auf den Arsch guckt, da sind zwei 75er Räder drauf. Die Auspuffrohre unterstützen ja diese Optik, weil sie eher, ich sag jetzt mal, mittig angeordnet sind. Sind natürlich nicht mittig angeordnet, aber sie sind so auf dem halben Weg zur Mitte, sage ich mal. Also nicht außen am Fahrzeug. Und dann kommen wirklich diese intensiven hinteren Backen. So, das ist schon, ich will auch sagen, sehr, sehr, sehr einzigartig. Also das spricht viele an, aber es ist auch nicht so, womit kann man den von hinten vergleichen? Mit nichts. Und die...
Fiat Barchetta.
Und die Rückleuchten, die ja nun etwas anders sind als beim Barchetta, die Rückleuchten sind natürlich ein absolutes Highlight, auch damals schon gewesen. War das nicht so, dass sie deshalb in Amerika, nee, das war bei dem Maserati, ne, dass sie mit diesem Rückleuchten und dieser Rückleuchtenart irgendwie Probleme hatten?
In Amerika gibt es die auch, haben die eine andere Farbe hier. Sind die nicht orange oben?
Ja.
Wir sind die ganz roten, haben oben dünnen weißen Streifen, irgendwie sowas.
Ja,
die Farbe ist anders.
Okay. Und das sieht halt wahnsinnig aus, also weil die auch so in die Karosserieform integriert sind. Auch dieses Auto ist ja eigentlich so ein typisches Beispiel dafür, dass man vielleicht irgendwann mal eine Studie für irgendwas gebaut hat und jemand gesagt hat, lass uns das doch mal in Serie bringen. Ich glaube nicht. Ich meine, mit 5000 Autos wird man kein Geld verdient haben. Weil wenn ich mir angucke, wie das Auto verarbeitet ist, wenn man im Innenraum übrigens sieht, dass du findest an dem Auto, bis auf die Form des Schaltknaufs, die Form, findest du keine typischen BMW-Schalter oder Anleihen. Gar nichts. Also nichts.
Nee.
Es ist nichts daran, also vielleicht noch den...
Noch nicht mal ein Lenkstockhebel.
Nee, nicht mal das. Und auch das Radio, das, was da drin ist, habe ich noch nie in einem anderen Auto vorher gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Das ist ein BMW-Radio. Dann sagte Jens so, oh, musst dir mal die Instrumente angucken. Ich sage, okay, ja, mittig, das habe ich ja schon mal auf Bildern gesehen. Nee, die Beleuchtung. Dann macht er die Beleuchtung an, dann sind die von der Mitte aus beleuchtet. Wie so ein, ja, wie sagt man?
Wie so ein Flutlicht, was aus der Mitte kommt.
Ja. Und dann natürlich im typischen BMW Amber.
Ja, so in die Richtung Gelb-Amber. Aber dadurch wirken die Instrumente sehr, sehr klassisch und oldschool.
Ja, absolut. Absolut. Und wenn man die Detailqualität nochmal anguckt, also der Einstieg, die Seitenteile, bis in den Fußraum an der Seite, alles Leder. Leder, 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 Leder. Alles wirklich feinste Materialien. Auch gut durchgezogen, auch gut, weil das in diesem roten Fußraum, das sieht tatsächlich, und vielleicht auch da nicht von den Bildern täuschen lassen, das Rot trifft schon auf den Punkt bei dem Auto. Das ist nicht, ich sag mal, zu pornös, sodass es billig aussieht, sondern das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine durchaus, klassisch ist, vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck. Also es ist classy, das bringt es vielleicht. Und für mein Empfinden viel schöner als schwarz. Weil das Auto mit schwarzem Innenraum wäre auch nur die Hälfte geil, oder?
Ja, langweilig.
Das wäre so, wie wenn der SLS auch innen drin schwarz und außen schwarz gewesen wäre.
Ja, langweilig. Also hier, der Innenraum lebt ja von dieser Zweifarbigkeit.
Genau.
Auch im Armaturenbrett, der obere Teil ist ja schwarz. Auch die Instrumente sind ja schwarz und dann unten fängt der rote Teil an, sozusagen. Das ist mega gemacht.
Ja, und dann haben wir auch nochmal über das Thema Leistung gesprochen. Wie sind wir darauf gekommen? Man darf ja nicht vergessen, das Auto ist aus 2000, 2001. Wir haben dann darüber gesprochen, dass die Alpina-Variante, die es davon gibt, die ja einen etwas anderen Motor hat und eben Automatikgetriebe, dass die noch teurer sind und weil sie natürlich noch seltener sind. Aber vom Fahrspaß her habe ich zu Jens gesagt, jetzt denk doch mal nach, Bis wann wurden Schaltungen in V8-Fahrzeugen gebaut? Also heute ist das ja fast gar nicht mehr zu bekommen. Wenn man jetzt nochmal irgendwie einen Porsche sieht, also den es ja auch V8 geschaltet gab, natürlich nicht beim 911er. Wenn man jetzt mal einen Porsche sieht, einen geschalteten Porsche aus der Zeit hatte 300 bzw. 320 PS nachher ein normaler 911er und ein Turbo hatte
408 PS, glaube ich.
Ja, genau, ja, also je nachdem, ob genau Leistungssteigerung oder nicht. Dieses Auto hier hat ein 6-Gang-Schaltgetriebe, ein 400 PS V8 und ist deutlich über 20 Jahre alt. Ihr müsst euch vorstellen, wie sowas fährt. Also mit den 6 Gängen, das Ding hat ja immer Schub und zwar immer richtig, richtig, richtig Schub. Das fühlt sich an, dass... Sorry, da gibt es gar nicht viele Autos, mit denen man den auch nur annähernd vergleichen kann. Ja? Weil, wenn ihr euch selbst die Leistungswerte von damaligen Supersportwagen oder von Ferrari anguckt, ja, die waren sicherlich schneller von 0 auf 100, weil sie irgendwie auch dann schon eine andere Getriebetechnik hatten. Aber Leistung, 400 PS, V8 geschaltet, 6-Gang. Sorry, welches Auto hatte das denn? Also das war schon damals irgendwie in der Positionierung super speziell, oder? Und auch teuer. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht den Vergleich, aber du hast den Neupreis, glaube ich, irgendwo, ne?
Neupreis, ja, ich habe ja hier beim ist ja alles dabei. Also auch die Rechnung, die Neukaufrechnung. Neupreis ohne Extras 235.000 Mark. Und das ist inflationsbereinigt, sind das 179.800 Euro.
Mhm.
Nur mal so. Weil einer schrieb, ist ja doppelt so teuer, wie er damals in D-Mark gekostet. Also das wäre ja der gleiche Preis wie in D-Mark, dadurch wäre er doppelt so teuer. Das ist natürlich Quatsch. So inflationsbereinigt ist er eben nicht doppelt so teuer. Er ist teurer, aber nicht doppelt so teuer.
Ja. Naja. Naja, wir haben
also, man muss überlegen, 235.000 Mark, das war halt auch eine Ansage im Jahr 2001. Das war echt viel Geld.
Ja, ja, für ein Auto, was niemals eigentlich das Alltagsauto sein kann. Also ist ja was anderes, wenn du dir ein SL kaufst, den könntest du theoretisch so, jo, Automatikgetriebe, ja, bla bla. Aber
du wirst dich wundern, bei MF Motors steht gerade ein Z8.
Den mit richtig Kilometern, ne?
Mit richtig Kilometern, ja. Den hat einer als Alltagsauto benutzt,
ja.
Und hat ihn dann nach winterlichen Salzfahrten einfach in der Halle stehen lassen, vor Jahren. Ich habe das Auto live gesehen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie kaputt dieses Auto ist.
Tja. Ja, ja. Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der jetzt gestorben und der Erbe, der Sohn, will es irgendwie richten. Und es gibt ein Gutachten zu dem Wagen, das auch vernichtend ist, ein Wertgutachten. Also das ist. Der wird aber jetzt gemacht, also komplett. Also ich lasse mich nicht lügen, ich meine, Kostenvoranschlag für alle Arbeiten sind über 70.000 Euro. Aber wenn du das Auto siehst, das glaubst du nicht, wie das Auto aussieht. Von unten auch. Ich habe es gesehen, also auf der Hebebühne.
Mhm. Und der ist richtig... Hast du die Laufleistung im Kopf, einfach nur um eine Verhältnismäßigkeit zu haben?
Boah, ja. Irgendwas mit 100 XY 1000.
Naja, also wir haben eben drüber gesprochen, Jens und ich, weil ich zu ihm sagte, die waren schon mal günstiger, die Autos. Ich weiß auch noch in einer Zeit, in der ich danach geguckt habe, weil ich auch noch da genau weiß, dass so ein Auto hier in Hamburg in Silber tatsächlich häufig stand der in der Tiefgarage vom East Hotel. Und in einer Zeit, in der ich häufiger mal da war am Wochenende, habe ich dieses Auto da häufiger stehen sehen und habe mir immer überlegt, was kosten die Dinger eigentlich. Und ich weiß noch, dass es Autos unter 100 gab. Diese Autos hatten aber damals schon alle über 100.000 gelaufen. Also durchaus, warum auch nicht, ne? Also ich meine, die waren damals ja, keine Ahnung, 2008, 2009, waren die 8, 9 Jahre alt. Klar gibt es da Autos, die dann 100.000 gelaufen haben, wo ist das Problem? Trotzdem, ich würde auch lieber ein Auto haben wollen, was absolut technisch absolut einwandfrei ist und was eine niedrige Laufleistung hat und eine nachvollziehbare Historie. Weil ich glaube, das ist eben auch kein Auto mehr, was du zu McOil fahren kannst für einen Ölwechsel. Doch, das du vielleicht gerade noch, aber nicht machen würdest. Nee. Das ist schon sehr, sehr special interest. Ne?
Nee, das macht man auch nicht.
Nee,
eben. Das ist nicht classy genug, finde ich.
McOil, meinst du?
Ja.
Ja, 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 nein. Mir geht es nur darum, dass so ein Auto natürlich auch einen gewissen Wartungsaufwand hat.
Wobei die ja gutes Öl benutzen da, ne, bei McOil. Ist nicht bei McOil auch Shell-Öl und Mannfilter? Ja, ne?
Also Mannfilter auf jeden Fall, ob es Shellöl ist, weiß ich nicht. Ich meine
Shellöl, ja, ja.
Ja. Ich finde McOil übrigens, also vielleicht, es ist ein harter Cut nach einem Z8, ehrlich gesagt, über McOil zu reden. Aber von der Sache her, sorry, man tut seinem Auto Gutes damit und das ist so schnell gemacht, why not?
Ja, also kauf den Z8.
Und fahr zum McOil. Ja. Nein, ist nicht nötig. Das Auto ist, wie gesagt, ist ein Traum. Also, du hast das richtig gesagt, es ist ein Traumauto. Ich finde ihn in einer Liga mit dem SLS. Ja?
Ja.
Dir wurde ja auch die Frage gestellt, wofür du dich eher entscheiden würdest.
Ja, das ist echt schwierig. Also der SLS, so wie er hier stand, in dem blauen Metallic mit dem braunen Leder, ist auch eine absolute Granate gewesen. Aber irgendwie ist mir dieses Türkonzept, das normale Türkonzept näher. Also diese zu wissen, ich sitze in einem Auto, wo ich nicht ganz schnell einfach so ein- und aussteigen kann, das ist auf die Dauer, glaube ich, nicht gut.
Was ich interessant finde, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber je häufiger du das sagst, desto mehr merke ich das natürlich. Aber ich glaube, das muss man so ein bisschen ausblenden. Das ist so wie ins Flugzeug gehen, da kannst du auch nicht einfach raus. Das ist halt so. Übrigens, achso, da hat mich auch noch ein Hörer gefragt und leider als Kommentar zu unserem Podcast, und da konnte ich nicht drauf antworten, weil das so ein Apology-Kommentar war, wie nochmal der Podcast heißt, von dem ich beim letzten Mal gesprochen habe. Der Flugzeug-Podcast, und zwar Flugforensik heißt er. Und ja, für diejenigen, ich habe ihn jetzt tatsächlich komplett durch, also die neueste Folge auch gehört. Ich habe vor, keine Ahnung, bei der ersten Folge angefangen, die waren dann schon 2 Jahre alt. Ja, sehr, sehr interessant, und es ist nicht so, dass es meiner, ich sag mal, Flugangst oder meinem doofen, unangenehmen Gefühl beim Fliegen jetzt irgendwie negativ war, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es mega interessant, dass man bis auf das kleinste Detail versucht, alles nachzuvollziehen, wenn es zu einer Katastrophe gekommen ist. Mhm. Das ist schon stark. Es ist ja ähnlich wie, das gibt es ja nach wie vor immer noch, wird nicht mehr so viel drüber gesprochen, Mercedes ja auch eine sehr, sehr starke Unfallforschung betreibt. Also bei Unfällen, die besonders sind, oder mit Fahrzeugen, bei denen man eben auch wenig Erfahrungswerte hat. Man hat natürlich Crashtests ohne Ende gemacht, aber es gibt halt immer noch mal auch in der Realität Unfallarten, bei denen man dann eben noch mal guckt, wie verhält sich das Auto, ne? Um daraus einfach auch für die Zukunft zu lernen. Das ist ja schon, ja, mittlerweile Wahnsinn. Ja. Ja, Jens.
Weißt du, was Wahnsinn ist?
Na?
Meine kaputten Nummernschilder, die Arie, das ist Wahnsinn.
Ja, vielleicht um das nochmal...
Also die letzte Woche, ja, war ich in eine Probefahrt mit einer weißen Julia.
Ja.
Und ich habe ja Magnetnummernschilder, die halten bis 120 Stundenkilometer. Und er kam von der Probefahrt wieder und hat ein Nummernschild filetiert zurückgebracht. Ist halt weggeflogen und ein anderes Auto ist drüber gefahren. Die sind aus Kunststoff, das ist gebrochen, ist kaputt, also fehlen auch Teile. Und er sagt dann, er wäre nicht schneller wie 80 gefahren, hat aber dann ja auch sofort gesagt, aber ich komme für die Kosten auf. Mhm. Also ich vermute mal, man ist schneller gefahren. Mhm. Auf jeden Fall habe ich 2 neue Nummernschilder machen lassen bei 3D-Kennzeichen, habe mir die schicken lassen und habe gedacht, jetzt mal frohen Mutes, ich mache mal eben einen Termin. Und dann gehst du beim LBV auf die Seite, mhm, Händler, Termin, für 70 Tage. Also du kannst gar keinen buchen, auch nicht für Januar. Es gibt keinen. Für keine der Dienstleistungen für Händler. Also sie sind alle komplett. Und ich so, okay, das ist ein Problem, weil irgendwie müssen ja meine Nummernschilder abgestempelt werden, die neuen. Weil das alte ist ja nun mal so kaputt, dass es nicht der STVO entspricht. Ich kann es ja nicht benutzen, geht ja nicht. Ne? So fehlen ja Stücke. Und dann habe ich gedacht, tja, wie kommst du denn da jetzt weiter? Irgendwie mit Termin ist nicht. Mit Zulassungsdienst auch nicht bei Händler, bei Rotkennzeichen. Musst immer persönlich erscheinen.
Musst du selber machen, ne? Mhm,
genau. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe doch einfach mal beim LBV an die Teamleiterin Rote Kennzeichen eine E-Mail. Mhm. Habe ich eine Mail geschrieben und habe das erklärt. So, Nummernschilder ist defekt, ich habe ein neues, das muss abgestempelt werden. Und ich kann aber keinerlei Termin buchen. Wie kann man die Situation lösen? Ja, habe es nett geschrieben, morgens um 9 oder so, und kriege tatsächlich nachmittags um 3 einen Anruf von der Dame. Total nett, total bemüht, Also, sagen wir mal so, auch beim LBV, wir schimpfen ja oft darüber, weil man dann keine Termine kriegt und so weiter. Ja, aber die haben es ja auch nicht einfach. Nee, wenn du hier beim LBV, LBV Mitte
ja, das ist vollkommen richtig.
Zum Händler-Shelter gehen willst, ja, guck dir auf, mal die Händler an, die da rum. Also, jetzt mal, wie soll man das ausdrücken? Es gibt viele Autohändler, die, da ist ja die Kommunikation ist ja schon schwierig, wollen wir es mal so ausdrücken.
Ja.
Und dann ist es natürlich
nicht nur das, sondern auch die Mentalität Outlaw.
Ja, ja.
Ja, also genau. Ja, so nach dem Motto, hier mach mal, warum geht das hier nicht und so. Und
deshalb also ist so eine vernünftig nett geschriebene Mail, also da, klar ruft die dich dann an auch und du sagst, ja, wäre doof, wäre ein Problem, auch ein EDV-Problem. Und die haben ja mehrere Probleme. Die haben, klar, haben die einen Krankenstand X, viele Leute haben Corona.
Das haben wir auch, haben wir alle jetzt so, im Moment. Ja.
Ja, und jetzt kommt's, es wird ja wieder mal gestreikt im öffentlichen Dienst. Auch beim LBV streikt ein großer Teil der Leute. Mhm. Dann sind die Termine tatsächlich vergeben und nu, wie geht's weiter? Mhm. Und sie hat aber einen Lösungsansatz gehabt. Sie hat gesagt, ja, ich sollte doch meine Kennzeichen, sollte die Sachen alle vorbeibringen, noch eine Vollmacht schreiben und so weiter. Und jetzt liegen meine Kennzeichen da und auch meine Hefte, alles ist da. Mhm. Und in dem, wenn, also das ist ja heute nicht mehr so, die können ja nicht einfach eine Marke nehmen und draufkleben, sondern die Marken sind ja kodiert, das ist ja einem Vorgang zugeordnet, automatisch. Das muss ja nachvollziehbar sein, alles. Die konnte auch alles sagen, die konnte mir genau sagen, zum Beispiel, dass meine Magnetkennzeichen dann und dann in Nord abgestempelt worden sind und dass es keine Zertifikate gab und so weiter. Und so. Du bist da transparent, komplett. Das ist alles gespeichert, muss auch, gerade bei roten Nummern, bei Händlern, weil da viel Quatsch gemacht wird halt auch. Ne? So. Jetzt kommt, ich habe natürlich nie Quatsch gemacht. Ich habe mein Fahrtenbuch ist seit, eine Nummer wurde, ist ja mal verloren gegangen, da habe ich eine neue gekriegt. Und mein jetziges Fahrtenbuch führe ich seit 2007. Ja? Das gehst du durch. Es gab seit 2007, es gibt weder einen Strafzettel noch jemals zu schnell gefahren. Nichts, gar nichts, einfach gar nichts, sondern ein komplett geführtes Fahrtenbuch ohne Stress einfach nur. Also kann man dann auch mal, wenn man ein Problem hat, wird man dann auch nett behandelt. So, ne? Und jetzt liegen die ganzen Dinge halt da und jetzt muss ich halt warten, bis der Vorgang eingepflegt werden kann. Also es muss ja tatsächlich auch einer Zeit haben und sagen, okay, der Selt, als ich sitze ja dann virtuell da, der sitzt jetzt hier und jetzt mach mal sozusagen. Ne? Mhm. Und sind aber sehr bemüht, muss ich sagen, ich bin total begeistert, wie nett die waren da beim LBV und wie das, also, ne, also klar, ist halt auch, wie man in den Wald reinruft, schallt's hinaus ein bisschen, aber auch wirklich, klar haben die echt Stress, aber wirklich bemüht, die Situation zu lösen, kann man nicht anders sagen.
Man muss auch die positiven Dinge dann, dann mal erzählen. Und nochmal, auch die können halt natürlich nicht anders. Ich kann das gut nachvollziehen. Also ich finde es auf jeden Fall klasse. Du hattest mir das ja schon erzählt.
Jetzt kommt was ganz Cooles.
Ja?
Auf Nachfrage. Also ich habe ja HH0617 als Kennzeichen. Mhm. Aber die 0611 ist frei. Und da gibt es einen...
Das würde ich ja haben wollen.
Ja, das hätte ich auch gerne.
Ja, okay. Das würde mich jetzt wundern, wenn das... Ja.
Und das ist ein bisschen komplizierter, weil das nur noch im LBV Nord, da die leitende, da gibt es eine leitende Person, die dafür, die das zuteilen kann. Und den habe ich angeschrieben. Mal gucken, was passiert. Also ich wäre bereit für eine Umkennzeichnung.
Ja. Er gibt das weiter.
Das kostet natürlich, weil da muss alles neu gemacht werden.
Ja.
Diese Fahrtenbücher auch, dieses dicke, alles muss alles neu einmal. Aber das wäre es mir wert, weil das wäre schon ganz geil.
Ja. Er hat es jetzt weitergegeben ans Einwohnermeldeamt und hat gesagt, der Herr Seltrecht möchte sich umbenennen in Garage 17.
Ja, genau. Ja, was auch ganz cool ist, ein netter Werkstattinhaber, den ich kenne schon lange, der hat 060. Weil klar, es gibt ja auch die 0, die 1, die 2, die 3. Der hat 060.
Ja, so, boah, das ist ja, wir haben fett. Damals in Soltau, haben wir auch immer noch. Also mein Papa hat ein rotes 07er Nummernkennzeichen. Das ist ja auch, sorry, wenn ich falsch verstehe, aber es ist das absolute Schindluder-Kennzeichen. Weil am Anfang wusste keiner genau, was gemacht werden muss. Und da musstest du nur, also da hieß es dann, man braucht ein TÜV-Testat, dass das Auto verkehrssicher ist.
Ja.
Erinnerst du dich daran? Das ist wirklich so. Das heißt so, du hast dann all deine Autos dahin gebracht. Der TÜV hat einmal gesagt, dass das verkehrssicher ist. Und weißt du was? Weißt du, wie oft du dann zum TÜV musst?
Gar nicht mehr.
Gar nicht mehr. Genau, gar nicht mehr.
Und das ist auch.
Und deshalb hat das 07er Kennzeichen wird dann ja auch irgendwann mal gekillt. Aber diejenigen, die eins haben, die haben es halt.
Genau.
Und die Autos, die darauf angemeldet sind, die kann man halt auch damit fahren. Idealerweise auch verkehrssicher. Und
wie ist es jetzt? Welches Kennzeichen ist es?
071.
Das ist auch gut.
Ja. 071. SFA 071. Brauchten auch ein kurzes damals.
Wer hat denn die 0? Das
für den habe ich tatsächlich auch schon mal auf einem Treffen irgendwo gesehen, ja. Ist natürlich gerne genommen alles von Leuten, die Amis haben, weil wir konnten uns halt ein ganz kurzes dann in Blockschrift machen lassen. Hey, ich glaube, das ist sogar noch ein DIN-Kennzeichen. Ja, na klar, Ende der 90er.
Das ist übrigens bei Händlern, Engschrift ist verboten. Geht nicht, leider. Deshalb kannst du, aber gut, 0617 ist auch schon relativ kurz.
Ja, ja,
und
ja,
ist ja mit Magnet und so, das passt dann. Ach so, das war dann auch lustig, sagt sie ja, und zur wenn ich die neuen Kennzeichen, ich müsste die Zertifikate mit haben. Aber ich sage, was für Zertifikate? Es gibt keine Zertifikate. Ja doch, und dann hat sie wohl im Computer geguckt, sagt, ja stimmt, ihre alten Kennzeichen hatten keine. Ich hatte aber auch, ich war einer der allerersten, die kam gerade auf den Markt.
Mit den Kunststoffkennzeichen.
Da hatte ich die, zack, mit Magnet. Und das war ja damals auch beim Abstempeln so, dass da musste wirklich der Chef vom Amt kommen, weil alle Mitarbeiter gesagt haben, nee, das gibt's nicht, das können wir nicht abstempeln. Und der sagte dann, na klar, das ist neu, machen Sie mal einen Stempel drauf. Ja. Und da ist ja das DIN-Zeichen in der Folie oben drin. An der Seite ist ein.
Das, die muss man auch, weiß, dass das eine, dass genau, alles den DIN-Vorschriften entspricht,
ja, aber jetzt,
und reflektierend ist.
Genau, aber jetzt ist es so, die neuen, die ich jetzt bestellt habe, die gekommen sind, da ist hinten ein Streifen frei, wo dann kein Magnet ist. Und da ist die DIN-Norm komplett im Kunststoff eingebaut.
Ah ja, okay.
Und dann, es gibt aber tatsächlich Zertifikate, über die konnte man über irgendwelche Homepage runterladen, die habe ich dann nochmal ausgedruckt und alle dazu getan.
Okay.
Ne?
Okay.
Läuft mit den Kennzeichen.
Ja, siehst du. Apropos läuft, bei wem es im Moment nicht so gut läuft, wir hatten das, du hast, glaube ich, auch Grüße ausgerichtet, ich auch, ist einer unserer lieben Hörer, ist Lotto King Karl, der arme Kerl, liegt im Krankenhaus, hat den Fuß völlig kaputt, sah ja abenteuerlich aus, sein Bild, und gestern schrieb er dann auch noch, jetzt ist auch noch Corona oben drauf gekommen, also viele Grüße und gute Besserungen von uns.
Trinkt der viel Corona?
Bitte?
Trinkt der
viel Corona? Ja, da gab es coole Kommentare, einer sagte, nee, es ist kein Corona-Test, sondern das ist ein Cannabis-Test, und er hat dann geschrieben, er hat es auch super gut kommentiert, musste ich auch sehr lachen. Aber das T steht trotzdem für Treffer oder so, hat er geschrieben.
Wo du gerade Cannabis-Tests sagst, haben wir nicht einen geilen Film gesehen diese Woche?
Oh ja, ach ja, ja, ja.
Wir waren ja bei Bang Boom Bang.
Ja.
Also war eine Veranstaltung von den Oldtimer Track Days und an der Stelle nochmal vielen Dank, weil das habt ihr mega organisiert.
Super großartig.
Weil es gab im Vorfeld des Films, also über der Film ist natürlich eh Kult. Haben wir letzte Woche der auch schon drüber gesprochen. Ich hatte ja übrigens gesagt, dass ich Reihe 17 sitze. Das hat mir direkt einer aufs Brot geschmiert da. Wo ein Zuhörer auch.
Ja, na
du
klar.
Du hast ja gesagt, du
bist... Ich
kenne die alle nicht, die Zuhörer. Ich bin ja nicht so wie...
Also ich kenne die... Ich sie kennen. Also man sieht sie ja nicht.
Nee.
Aber es sind viele auf mich zugekommen. Ich habe mich mega gefreut, weil das halt auch... Das gibt einem halt mal ein Gefühl dafür auch. Ja, und du hast recht. Eben einer hat uns angesprochen und...
Nee, auf jeden Fall. Ja. Im Vorfeld war Ralf Richter da und der hat mit Helge Interviewsituation gehabt. Haben wir auch gesagt, dass es passiert. Die Interviewsituation war so, Helge hat eine Frage gestellt und Ralf Richter hat geredet. Und Helge hat irgendwann nochmal eine Frage gestellt, glaube ich. Aber eigentlich hat er ja nur geredet.
Ja, das Problem war nur, er hat einen Satz gesagt mit Mikrofon und dann hat er irgendwie angefangen zu gestikulieren, hat dann dabei das Mikrofon woanders hingehalten. Dann musst du aus dem Publikum immer einer rufen, Mikro! Und dann hat er das mal wieder vor den Mund gehalten, dann hat er es wieder vergessen.
Ja, ich muss...
War ganz ulkig.
Ganz ulkig. Also es ist eh schon immer einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Jetzt, danach, habe ich nochmal wieder einen anderen Bezug dazu, zu dem Film.
Bevor du es erzählst, Jens hat mir das, was er jetzt erzählen wird, gesagt und ich habe das ganz, ganz genauso empfunden. Mir ging das auch so, weil, erzähl's mal.
Nee, überhaupt, also erstmal, weil Ralf Richter, also er ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, ist okay, hat seine Rollen, ist auch alles cool.
Ja.
Der hat halt auch erzählt über Making of, wie sie die zum Beispiel der letzten Szene, wo er im Flughafen erschossen wird, hat die silberne Jacke an. Warum hat er eine silberne Jacke an? Wo kommt die her?
Ja, genau.
Das hat er dann erzählt, wie sie bei der Bavaria da durch die Räume sind und haben was zum Anziehen gesucht und so weiter.
Also genau, man hat eine ganze Halle voll mit Klamotten.
Ja, ja, man hat so, man kriegt so ein bisschen Making-of mit. Hm? Und dann sagte er, also einer meiner Lieblingsschauspieler ist schon immer Dieter Krebs, war immer schon so. Hm? Dieter Krebs spielt ja da Werner Kampmann, genau. Ist meine Lieblingsrolle in dem Film auch. Hm? Sehe ich mich am ehesten drin in Werner Kampmann. Und ich bin, ja,
okay.
Ist, also okay, das, ja, ja, wenn, ja, ja. Wenn, dann wäre ich Werner Kampmann in dem Film.
Ja, 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 so. Ja. Also ein bisschen halb sein, ne?
Ja, natürlich.
Hier so mit den Computern da und so.
Das ist total das geil. Total geil. Da sind ja auch viele, egal. Also Dieter Krebs. Und dann, er erzählte, ja, was ihn für sein Leben mitgeprägt hätte, wäre Dieter Krebs gewesen. Weil Dieter Krebs ist im Januar 2000 gestorben. Und der Film ist im Ende August 99 ist er angelaufen. Mhm. Und Dieter Krebs war, wie der den Film gedreht hat, todkrank. Also er wusste, dass er sterben wird. Er hatte Lungenkrebs. Mhm. Und Ralf Richter hat halt erzählt, wie er damit umgegangen ist, Dieter Krebs. Also wie der ganz normal, das ist ja seine letzte große Filmrolle,
genau.
Wie er ganz normal gespielt hat, sich da auch Gedanken gemacht hat, wie man in gewissen Situationen wie sitzt und wie in einer Ruhe und Selbstverständlichkeit.
Obwohl er wusste, dass er dem
Tod. Obwohl er wusste, dass im Endeffekt, also viele andere würden sich, würden, okay, wenn sie wüssten, die sterben jetzt in den nächsten Monaten, die würden sicher was anderes machen wie arbeiten, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und Ralf Richter hat dann gesagt, das hätte ihn sehr inspiriert für sein Leben und er würde sich wünschen, dass er diese Gelassenheit auch hätte, wenn er in so eine Situation mal kommt. Und das hat mich sehr berührt, ehrlich gesagt. Also diese, dass er das nochmal erzählt hat. Weil halt auch Dieter Krebs einer meiner Lieblingsschauspieler immer war. Und das hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf das Komplette gegeben. So.
Ja.
Also die Rolle Kampmann, okay, die ist heute, also das sind auch viele Dinge, die sind politisch so unkorrekt. Ich glaube, das wird man zum Teil gar nicht mehr so drehen heute. Oder nicht
hast
mehr
du
so
mir sehen. Auch schon gesagt, ich habe das Gefühl tatsächlich nicht, auch wenn ich weiß, dass es unkorrekt ist, bin ich immer noch der Meinung, dass man, das ist eben genau das, wir, ich finde es ja vollkommen okay, dass wir uns das ein oder andere heutzutage kneifen, aber und vielleicht auch manchmal kritisieren, welchen Zeitgeist das ein oder andere hatte, aber unsere Gedanken können wir nicht wegwischen, die wir dann teilweise haben. Und die sind eben auch bei vielen noch da.
Ich muss hier mal...
Ja, klar.
Garage 11 hier in Zeltrecht, hallo. Ja, ich habe kurz telefoniert. Der Frank will es meistens rausschneiden. Da kommt gleich noch einer vorbei. Ich gucke mir noch einen Panda 4x4 an. Eigentlich wäre ich zu ihm gefahren, hätte mir ihn angeguckt. Mhm. Er wird jetzt gerne hier vorbeikommen, dass ich mir ihn angucke. Panda 4x4 gucke ich natürlich gerne an. Ich habe mein Lackschichtenmessgerät schon
in die... Interessant, dass du dir... Also ich hätte jetzt gesagt, dass es gar keinen Panda 4x4 in Hamburg gibt, den du noch nicht kennst.
Doch, den kannte ich nicht.
Okay, bin ich gespannt.
Ja.
Bin das ich gespannt.
Ist ein grüner Country Club, ehemalige Portugal-Wagen, 30.000 gelaufen.
Ich bin total gespannt. Also auch da, ich bin total gespannt. Ich lusche auch mal mit. Ich muss die Gedanken noch zu Ende bringen. Also das Thema...
vor allen Dingen, vieles würde man heute nicht mehr zeigen. Ich bin Dieter Krebs auch so verbunden, weil ich... Wie soll ich sagen, oft, selbst, also Helge war hier. Ja? Mhm. Helge war vorgestern hier, hat hier ein paar O-Töne gedreht für Grip, weil er so einen neutralen Autohintergrund brauchte. Mhm. Hat hier auch sein Stativ vergessen, nachdem er wieder abgedampft ist. Mhm. Und wir haben uns auch genau über die Situation unterhalten. Mhm. Und dann sagte ich auch, ja, dass man kam und dann sagte er, du bist ja auch so ein Typ, du bist ja auch so Dieter Krebs-mäßig, sagte er zu mir, Helge. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das Lustige ist, das hat man früher öfters zu mir gesagt. Und wie am Anfang, wie ich mit Andrea zusammen war, war sie in Osnabrück bei einer guten Freundin und die hat sie gefragt, der Jens, da dein neuer Freund, wie sieht er denn aus? Und dann hat Andrea gesagt, ja, das wäre schwer zu beschreiben. Am besten würde passen eine Mischung aus Dieter Krebs und den Panzerknackern.
Super. Und jetzt kommt's, ich möchte gerne wissen, was dann für ein Bild bei der Freundin entstand. Nein, pass auf,
aber ohne diesen Spruch zu kennen, das habe ich hinterher gesagt, sagte Helge nämlich auch, ja, Dieter Krebs, aber auch Panzerknacker. Ich so, what?
So, Panzerknacker, ne? Passt so ein bisschen. Jetzt muss man unseren jüngeren Hörern eins erzählen. Also bitte, nochmal zu den jüngeren Hörern. Es ist tatsächlich so, also mindestens zwei Menschen, die ich kenne, die auch unseren Podcast hören, haben den Film zum ersten Mal gesehen im Kino.
What?
Ja. Der eine davon ist Oliver Schmidt. Und der andere ist David. David hat den Film tatsächlich vorher noch nie gesehen gehabt und sagte, es war Premiere. Richard, und er fand ihn total cool.
David?
Und der Witz bei der Geschichte ist, dass das Menschen sind, die sind vom Alter her so, dass sie Ende der 90er geboren sind. Also klar kennen die den Film nicht, weil als die 16 oder 17 waren, hast du andere Filme geguckt. Ja? Und deshalb, dieser Kult, ist ja ein Kultfilm, den kennen die teilweise nicht. Und Dieter Krebs kennen natürlich auch viele nicht mehr. Dieter Krebs, nee, ist am 4.01.2000 gestorben. Ich kann mich nicht nur an viele Rollen erinnern, sondern ich kenne das natürlich auch noch so aus den 80er Jahren, weil er war ja nicht nur Schauspieler, sondern er war ja auch Komödiant, finde ich, ist ein Scheißbegriff, by the way.
Er ist einer der ersten Comedians
kann man in Deutschland, oder?
Kann man so sagen.
Kann man so sagen.
Also diese Sketche hier mit Iris Berben immer, das war ja, also... Das war ja unique. Das hatten wir in Deutschland sonst nicht.
Nee, aber er war halt auch, wie soll man das sagen, wenn ich jetzt sage, glaubhaft witzig, passt das nicht. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Der war sehr, also Dieter Krebs war sehr eigen. War nicht ein Style, den man irgendwie aus einem anderen Land so...
Nee, der war sehr eigen und vor allen Dingen, der hat von nichts halt gemacht. Der hat Verkleidungen, der hat sich, egal... Ob der sich, der konnte sich verkleiden, so hässlich wie es nur ging, mit falschen Zähnen, mit alles gegeben, immer, wo viele Schauspieler auch gesagt hätten, na, die wären ja zu eitel gewesen, um sowas durchzuziehen. Ja. Ne? Aber das hat ihn null interessiert. Das ist nicht sein Thema gewesen.
Ja, genau. Ich kann mich da auch an eine Rolle erinnern, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Das war auch übrigens eine seiner letzten Rollen, wo er in einem Tatort den Bösen gespielt hat. Und das war halt auch eine richtig, richtig, richtig schmutzige Rolle. Und er hat es halt gemacht.
Ja.
Und er war ja in jeder dieser Rollen total glaubhaft. Und wenn man jetzt mal diesen Spagat sieht, also vielleicht wirklich für diejenigen, die Bang Boom Bang noch nicht geguckt haben, guckt euch mal den Film an und dann versucht mal darüber nachzudenken, dass der Kampmann, also der Dieter Krebs, dass der eigentlich Komiker ist. Wo du dann sagst, kommt er in den Film nicht? Würdest
nein.
du nicht?
Nein.
Der ist einfach ein perfekter Schauspieler.
Nein, da kommst du. Das hat keine komische Rolle, sondern er ist echt
genau.
Spediteur, Arschloch,
genau.
Abzocker.
Genau. Mit so einem Sohn, was auch, das ist das Geile, finde ich. Der Sohn, ich hätte fast gesagt Benny Fürmann. Ist das Benny Fürmann?
Nee,
wie heißt der denn nochmal?
Ich weiß es gerade auch nicht.
Aha. Auf jeden Fall ist der Sohn ist so ein typischer, wie wir sie alle gehasst haben. Also Sohn von irgendjemandem, fuhr ein 328 IE 36 BMW, ne? War so ein bisschen Popper-Style, aber eher ein bisschen billiger, so Goldkettchen über dem Rollkragenpulli, ja? Oder? So. Und wie sie nie mochten, also das waren ja immer die man nicht mochte.
Oder wie Dieter Krebs gesagt hat, boah, du bist so doof, ich möchte mal wissen, mit welchem Alkoholiker deine Mutter rumgehurt hat. Das trifft die Rolle am besten.
Ja. Da waren schon viele, 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 viele coole Sachen dabei. Und wenn man den Film guckt, ist so unbeschreiblich kurzweilig.
Genau, da gibt es eine Frage. Einer meiner liebsten Kunden hat die auch auf meiner Seite gestellt. Mhm. Seit 20 Jahren kaut er auf einer Sache rum. Und zwar Dieter Krebs, wie er auf den Fußballplatz kommt, geht in die Wurstbude und bestellt sich eine Wurst. Und zwar folgendermaßen, er geht hin, guckt diesen Mann da an, sagt Brat und dreht sich um und sagt dann erst Wurst. Er sagt nicht Bratwurst, sondern er sagt Brat, Pause, Wurst. Warum? Falls das einer auflösen kann, Leute, gebt uns mal Tipps, warum ist das so? Es gibt keine Antwort darauf. Brat, Wurst. Und meinen Kunden quält das seit 20 Jahren, die Frage.
Ehrlich?
Ja.
Naja, also
Norm Gocke hatte da auch keine Antwort drauf. Die haben das dann.
Also ich hätte jetzt.
Norm Gocke, übrigens, neues Thema. Norm Gocke wird jetzt Chefredakteur von der American Classic. Und der
Lukas. Großartig.
Ja.
Eigentlich muss man wieder zu uns kommen.
Das weiß ich noch nicht.
Das weiß ich auch noch nicht, aber nein.
Und Lukas Hambrecht wird stellvertretender Chefredakteur von der Oldtimer Markt. Also das Roulette dreht sich da, weil der Peter Steinfurt nach 30 Jahren. Den Löffel abgibt, hätte ich gesagt.
Die beiden bestaussehenden Redakteure, die ich kenne, würde ich sagen.
Ja, ist das so?
Ja, klar.
Ja. Kennst du noch mehr?
Bitte?
Kennst du nur die beiden?
Naja, automatisch sind sie dann die bestaussehenden, oder?
Ja, genau. Nee, ist echt, finde ich cool. Ich freue mich für euch. Also Norm und Lukas, finde ich cool.
Ja, wir haben da ja auch, deutlichen Kontakt. Ja, freut mich auch, abgesehen davon, dass wir bestimmt noch viele Dinge miteinander erleben werden. Und wir sind ja Lukas sowieso Fan von
dem. Der Lukas hat was ganz Schlimmes verbrochen. Der hat in der letzten Markt eine Geschichte geschrieben über 60 Jahre Carrera-Bahn. Und ich hatte mir schon ein paar Mal im Internet so dieses Set angeguckt, 60 Jahre Carrera, gibt es ja so ein Set, mit einem Lancia Beta Monte Carlo und so, einem Dreier, eine digitale 1,32.
Hast du dir gekauft? Ich krieg da Prozente.
Ja, pass auf, ich habe sie dann gepostet, wieder mal auf meiner Seite, da drunter geschrieben, lieber Weihnachtsmann, darunter zig Kommentare. Daraufhin bekam ich eine WhatsApp von jemandem, der wohl 2 oder 3 Sets hat durch einen blöden Zufall. Er hat irgendwie eins geschenkt gekriegt, hatte sich aber schon eins gekauft und hat mir eins zu einem absoluten Knallerpreis angeboten, weil ich es bin. So. Konnte ich natürlich nicht Nein sagen, habe ich natürlich gekauft. Habe mir dazu sofort ein Aufbauset gekauft, also noch mehr Schienen, plus das Set mit den Wireless-Drückern, plus...
Die Nachbarwohnung?
Nee, plus... plus... Plus, die Nachbarn, ja stimmt, plus so ein Adapter, so ein, dann kannst du hier für die App, kannst du eine App runterladen, kannst du es über dein Handy steuern.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Oh Gott, das,
diese ganzen Zubehörteile habe ich bestellt. Und dann war ich auf einer...
Wie einfach war das früher, wo man einfach nur einen Drücker hatte?
Ja, hast du ja auch, aber ich finde es noch geil. So. Und dann habe ich gedacht, ach wie cool, guck mal, was gibt es denn noch so für Autos? Bin ich in eBay Kleinanzeigen gewesen oder heute ist noch Kleinanzeigen, bin auf der Seite gelandet von den Slotcar-Freunden Alsfeld. Und da habe ich gesagt, oh, was haben die denn da Schönes? Die hatten ein, oder das gab es wohl auch mal bei Carrera, gibt es immer so Serien, dann gibt es nicht mehr, für die digitale Bahn einen BMW 320 Turbo Schnitzer.
Ja, okay. Ja,
der ist aber in so einer Lackierung von Kapsch. Und zwar ist er in Rot mit so weißen Punkten. Sieht aus wie so ein Lichtenstein-Auto eher so ein bisschen.
Okay, okay.
Richtig cool. Habe ich geschrieben, hätte ich gerne. Und dann hatten die auch noch, es gibt die rote Sau, ja, den 6.3er AMG. Den gibt es auch in Gelb.
Ich weiß, Hannenalt. Hannenalt.
Ja,
den habe ich übrigens auch.
Ja, pass auf, erst trank er Hannenalt, dann wankt er hin zum Tannenwald, haben wir früher mal gesagt. Ja, war so ein Spruch in Köln immer. Erst trank er Hannenalt, dann wankt er hin zum Tannenwald. Ja, auf jeden Fall habe ich geschrieben.
Leute, könnte man jetzt mal Podcast-Folge so nennen, oder?
Genau.
Machen wir.
Ja, mach das. Dann habe ich gesagt, habe ich geschrieben, ey, ich hätte den auch gern, aber dann schrieb er zurück, ja, ist aber nicht digital, können wir die aber umbauen, kostet nicht viel. Also
ist auch geil, ne? Ist auch geil. Oh, geil.
Ja, habe ich das auch bestellt. Und
es eskaliert
dann,
mal wieder.
Dann habe ich gesagt, wo passt denn die Autos hin? Habe ich gegoogelt, gibt es so einen Koffer von Carrera aus Metall für 8 Autos für 1:32?
Ja.
So ein Alu-Koffer.
Ja.
Da habe ich den Koffer bestellt. Der kam als erstes.
Ja.
Der war sofort da. Ist immer noch leer, weil die anderen Sachen alle gar nicht da sind. Und jetzt bin ich auf einer Seite gelandet, da kannst du die getuned kaufen.
Ja, ich kenne auch.
Und da habe ich mir gedacht,
Und
jetzt habe ich gedacht, was so eine coole Geschichte. Ich fahre jetzt immer mit dem gelben Hannenalt Mercedes und so ganz unbedarft, meine Söhne gewinnen mit den anderen Autos. Dann bestelle ich mir den getunten, tausche die einfach aus, das sieht ja keiner. Und dann mache ich sie platt.
Jens, dann musst du mitkommen. Ein Kumpel von mir. Knödel, der macht einmal im Jahr, baut er seine große Carrera-Bahn auf und dann fahren wir alle miteinander, gegeneinander auf dieser Carrera-Bahn, so im Dunkeln durchs ganze Haus. Mega geil. Super, super, super cool. Es sind dann auch immer irgendwelche, das sind natürlich Kinder von den jeweiligen Menschen, die da kommen, die dann die Autos aufsammeln, wenn die aus der Bahn fahren.
Ah, okay.
Und also, woanders wieder hinsetzen.
Ich habe also jetzt irgendwie da so ein Wahnsinns-Set zusammengekauft letzte Woche.
Ja,
meine Frau ist komplett genervt.
Ja, wäre bei mir ganz bisschen anders.
Pass auf, weil wo baust du das auf?
Genau.
Und hier.
Ja.
So, da.
Ja, genau.
So, hier, da passt du hin.
Ja.
Irgendwie diese 15 Meter Bahn, die ich da jetzt habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und
Looping durchs Schlafzimmer und Korkenzieher durch die Badewanne.
Ja, und sie ist ja besonders genervt, weil Konrad dreimal am Tag fragt, wann kommt denn das Paket an?
Der
ist total heiß. Und sie, ja, was soll das denn jetzt hier alles? Was ist das denn für eine Aktion? Jetzt ist doch bald Weihnachten, jetzt ist hier so, alles ist unwichtig, es dreht sich nur um die Carrera-Bahn. Ich freue mich total wie Bolle da drauf.
Was jetzt wirklich, also werdet ihr wieder nicht glauben, aber was jetzt wirklich strange ist, ich habe einen ähnlichen Moment gerade. Ich habe gesehen, dass wir bei Carrera irgendwie ein paar Euro Nachlass kriegen. So, dann wirst du ja inspiriert, erstmal auf die Seite zu gehen. Dann gehst du auf die Seite und denkst, okay, das kann auch mal 600 Euro kosten, so ein Set.
Ja,
so
ruhig. Klar.
Aber es gibt eben für Kinder, und da geht's ja, also jetzt wird es mir ja um meine Tochter gehen, 5 Jahre alt, da gibt's dann ja tatsächlich so Mario Kart-Geschichten.
Ich alles.
Und so.
Ich hab das alles
ganz
gekauft.
Ganz kurz. Und dann habe ich so gedacht, so.
Den gibt's auch in großen Digital
wie
übrigens.
Wie, habe ich dann so überlegt, so, wie kriegst du das jetzt auf den Wunschzettel? Weil, jetzt ist ja Folgendes. Also, meiner Tochter denkt, die Geschenke bringt der Weihnachtsmann. Erstens. Zweitens, sie muss auf einen Wunschzettel schreiben, was sie haben möchte und muss das Pili geben. Pili ist nämlich der Weihnachtswichtel, der bei uns immer einzieht, ein paar Wochen vor Weihnachten. Ja? Und der muss das ja dann dem Weihnachtsmann sagen. Jetzt ist es so, meine Frau sagt, du fragst bitte nicht, ob du ihr was schenken darfst, weil das macht ja der Weihnachtsmann. So, jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich diese Carrera-Bahn auf den Wunschzettel, weißt du, so beeinflussend, so, guck mal, hier ein Video, guck mal hier, da.
Ich zweifle gar nicht.
Ich weiß es nicht.
Also, ja, die fällt dann einfach, ist einfach da.
Ja. Also idealerweise hat sie auch Spaß damit. Sie hat ja jetzt auch von Hot Wheels diese Dinosaurier wo sie so rausspringt ins Maul oder wo die den abschießen muss.
Also ich habe die ganze Zeit immer halt geguckt nach dem Set und gibt es irgendwo günstig? Der kostet regulär irgendwie 389 Euro, fand ich schon ganz schön knackig.
Ja. Ja, für etwas, was man ja nicht täglich nutzt.
Nö. Und dieses Angebot von diesem netten Menschen, mir das so günstig zu geben, da konnte ich halt nicht Nein sagen. Aber inzwischen mit dem ganzen Zubehör, was ich da schon wieder eingekauft habe.
Was Jens jetzt nicht gesagt hat, ne? Ich wette, folgender Satz ist so oder so ähnlich in etwa gefallen. Bau den Scheiß doch in deiner Garage auf.
Nee, das ist nicht so gefallen.
Nein?
Nein. Man hat aber schon gesagt, man könnte es hier aufbauen, aber man hat nicht gesagt, bau den Scheiß in der Garage auf.
Oh, das ist natürlich sehr diplomatisch.
Mal, wir sind ein Akademikerhaushalt, so reden wir nicht. Bitte die.
Oh.
Das ist übrigens auch so geil. Ich habe, Matthias war direkt da, total nett. Wir haben sofort den Z8 ja durchfotografiert komplett. Mhm. Dann habe ich den ja nochmal wieder gepostet. Mhm. Und dann hatten wir also Spaß. Da ist ja dieses Motorola-Handy drin und Matthias hat einfach Fotos gemacht, wie ich das ausprobiere, so Quatschfotos.
Ja.
Das habe ich als Hintergrundfoto ja genommen.
Ja, ich habe jetzt eins gesehen.
Und da hatte einer drunter geschrieben dann so nach dem Motto, ja, hallo Hasba, ich bräuchte mal eben einen Kleinkredit über 270.000 Euro.
Sehr guter Kommentar. Den hast du hoffentlich nicht gelöscht.
Nee, hast du meine Antwort dazu nicht gesehen?
Nein.
Meine Antwort dazu war, Erhöhung Dispo reicht.
Ja. Genau, um 70.
Ja, genau.
Scheiße. Aber ich musste lachen, als er mir das gezeigt hat, dass das StarTAC von Motorola, an die ich mich auch wirklich noch sehr gut erinnern kann, hab ich zu ihm gesagt, geil, das ist genau das, was Kampmann in seiner Brusttasche hatte.
Ja, genau.
Und zwar so, dass seine Tasche quasi dazwischen geklemmt war.
Der Film wurde 99 gedreht.
Genau.
Ja,
Auto ist von 2000.
Ja, genau. Das Auto ist von 98 das erste Mal gezeigt, als James Bond Auto. Mhm. 99 fertig entwickelt. Mhm. Das war ja das offizielle Handy auch für BMW in der Zeit.
Ja.
Mit Einbaukit, ist ja hier auch drin.
Ja.
Und Kampmann fuhr den neuesten 7er BMW.
Stimmt, ja. Ja, stimmt, klar.
DOWK1, Werner Kampmann
1. E38,
genau.
Schönes Bild auch mit dem E38 und daneben dem E36, der ja dann schon nicht mehr das neueste Modell war, 328i.
Der war ja dann platt auch.
Ist ja
der Tresor drauf
gefallen. Ja, genau. Da haben sie nicht einen E46 genommen. Nein. Da nehmen wir nochmal schön alten E36, einen 316i, machen 318i ran und dann, zack, gibt es nochmal einen Tresor. Ja, der 3.8, oder es war wirklich ein 3.28i und der Motor lebt jetzt weiter in einem der umgebauten E30.
Ja, man weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber,
ist ja alles mit der heißen Nase.
Aber ich finde wirklich dieses...
Sind wieder komplett abgedriftet von der Carrera-Bahn wieder weg, aber es ist mir auch...
Zum StarTAC, ja.
Sind wir jetzt durch.
Zum StarTAC. StarTAC, ich kann mich noch gut daran erinnern, mein Onkel hatte damals auch immer Motorola-Handys. Das war ja witzig, auch schon damals übrigens war es so, Ich bin tatsächlich sprunghaft gewesen, was die Marken anging. Also mein erstes Handy Panasonic, dann muss ich lügen, ich glaube, ich hatte dann Philips Genie, weil das so schön klein war. Und alle, die meisten hatten ja Nokia-Telefone und so ein StarTAC war immer noch mal so ein bisschen besonders,
weil es klappt. Das war auch hier in dem Z8, das ist das 130, aber das letzte Topmodell davon, das hatte ich auch.
Ja, danach war das
auch. Ich habe immer gewechselt, immerhin, ich hatte mal Nokia, ich hatte auch mal das Genie, du konntest ja das Ding so ausklappen, das Mikrofon.
Das war das Genie 2. Okay. Das Genie 1 hatte das tatsächlich noch nicht. Du hattest tatsächlich auch das Philips Genie.
Ja,
das war so schön. Das war
zwischendurch. Ich hatte auch einen Sony. Wir sind immer in
Köln. Weißt du, wie klein und leicht die Dinger waren?
Ja, ich bin immer in Köln. Okay. Ich habe in meinem Büro gesessen, habe meinen Messebau und Eventkram und bin einmal die Woche zum Amajut in den Laden gerannt. Der hat immer die neuesten Handys gehabt, der hat die schon weggelegt gehabt. Und zwischen mir und einem Kumpel war immer, du musstest das neueste Handy haben. Dann kam plötzlich Nokia 8810 in Metall so und so raus. Natürlich hatte ich das.
Gut, das waren schon die, die dann schon übrigens vierstellig waren. Die haben dann über 1000 Mark gekostet
damals. Kann sein, ich will das nicht kommentieren. Ich habe auf jeden Fall, ich habe mein letztes 8810 mit der matten, titanfarbenen Hülle, das habe ich noch in neuwertigem Zustand, das funktioniert auch noch.
Ich müsste jetzt.
Das hatte dann ein blaues Display, das war blau
beleuchtet. Ich gehe heute nochmal in den Keller. Ich will dir dazu noch eine Geschichte erzählen. Also mein allererstes Handy, wie gesagt,
war mein allererstes steht hier. Motorola Knochen.
Ist
im Büro.
Das ist geil.
International 1000.
Das ist geil.
Ja. Das hatte ich im Uno Turbo am Armaturenbrett hängen. Und zwar gab es da, du konntest den Akku
abnehmen. Als Gewichtsausgleich zu Jens auf dem Fahrersitz.
Du konntest den Akku ja abnehmen und anstatt des Akkus hast du da.
Ich weiß, hast du eine Platte gehabt?
Genau. Mit einem Kabel in einen Zigarettenanzünder.
Ja.
Aber hattest dann keinen Akku. Also du hattest es war halt im Zigarettenanzünder.
Ja.
Und dazu gab es einen Halter, der klebte an dem Armaturenbrett und dann hing das so hochkant, so am Armaturenbrett vom Uno Turbo.
Unglaublich.
Und Motorola International 1000. Das war mein erster Vertrag bei Mannesmann Mobilfunk. Und das war echt teuer damals, ne? Also. Ich glaube, die Minute hat eine
Mark. D2 Mannesmann. Ich habe übrigens die erste Karte, meine erste SIM-Karte, die habe ich noch zu Hause liegen.
D2
Mannesmann in Silber.
Ich habe ja immer noch mein.
Weil die musste ich heraustrennen.
Ich habe meine erste Nummer noch.
Schon kleineres. Mein erstes Handy hatte tatsächlich schon SIM-Karte. Obwohl du hast ja immer eine normale Scheckkartengröße gehabt und hast dann ja das Ding rausgetrennt.
Ja, aber die waren ja groß.
Die war groß, die
SIM-Karte. Und der hat damals, der Grundvertrag hat irgendwie 100 Mark gekostet und dann die Minute irgendwie 1,50 Mark oder so. Es war echt teuer, damit zu telefonieren. Und du hast auch bezahlt, wenn du angerufen wurdest, ne? Musstest du ja auch bezahlen am Anfang. Ich glaube, 30 Pfennig.
Oder ja, das sowas. War am Anfang. Da habe ich tatsächlich noch kein Handy gehabt. Also
ich
weiß noch, dass ich war auch früh dran für mein Alter. Und jetzt eine Sache zu dem Philips Genie. Also das Philips, wie das auch bei den Telefonen häufig so war, das war ja damals auch so ein Innovation. Die haben ab und zu mal Fehler gehabt oder haben gesponnen. Und bei Philips war das Geile, und ich weiß das noch wie heute. Also ich war bei der Sparkasse. Ich glaube, ich muss lügen, aber ich bin ziemlich, safe. Ich war definitiv noch Azubi und ich hatte halt ein Handy. So. Und bei Philips, wenn das nicht funktioniert, hast du da angerufen, dann haben die jemanden geschickt, der hat dir ein neues gebracht und das abgeholt. Egal, wo du bist. Und dann kam halt einer dann zur Sparkasse und sagte, ja, ist der Herr Otteromolan ist da, wir wollen sein Handy tauschen. Und was meinst du, wie die Leute? Und dann, hier ist jemand, der will irgendwie dein Handy tauschen. Und dann, alles klar. Dann habe ich das rausgeholt, zack, hingelegt, habe ein neues gekriegt.
Das war so lustig. Das teuerste,
was ich mir in der Kreissparkasse sollte auch.
Das teuerste, was ich mir gekauft habe, ich habe mir dann mal irgendwann Bang & Olufsen gekauft.
Okay, ja, stimmt,
und das gab's war ja, auch.
Das war doch eigentlich eine Technik von
Sony Ericsson, mit anderen Gehäusen.
Ja, genau.
Dann habe ich mit Bang, war übrigens in Köln fuhr ein weißer Maserati Carif rum. Der Carif ist ja ein Biturbo Spider mit verschweißtem Dach. Der hatte eine blaue Lederausstattung und hatte das Bang & Olufsen Handy drin. Das ist ja auch blau gewesen. Als Einbaukids, werde ich nie vergessen. Dieser weiße Carif mit blauem Leder und blauem Bang & Olufsen-Telefon. Hammer. Hinterher gab es noch mal ein ganz cooles Bang & Olufsen auf Basis vom GH337 mit Metallgehäuse, richtig. Boah, das war so. Heute ist ja vorbei. Seit Jahren nutzen wir jetzt ein iPhone. Das ist im Endeffekt immer nur eine schwarze Scheibe. Da ändert sich ja nichts.
Nee, genau. Ne? Und es wird halt nur wieder. ich sag mal, an die neue Zeit angeglichen und ist dann...
Genau, also, aber dieses...
Damals war das eine ganz andere Welt.
Ja, eine ganz andere Welt. Gab es neue Handys, die konnten andere Dinge. Die konnten dann WAP, die ersten WAP-Handys.
Ich weiß. Und ich hatte damals das erste Handy, was eine Kamera hatte. Die hast du unten rangeklickt.
Ja, die hast du unten rangeklickt.
Ich meine, das war ein Sony Ericsson.
Das war
ein Sony Ericsson. T38i oder so. Und dieses Ganze, ihr könnt euch das nicht vorstellen, also gerade für unsere jüngeren Hörer, damals war, wie heute natürlich auch ein bisschen, aber das war damals so eine immer wieder neue Innovation.
Es gab ja Zeitschriften.
Du hast genau geguckt, was die Leute da in der Hand haben.
Dann kam ja die Connect.
Ja, die Connect.
Die Connect kam raus. Und die hast du gekauft, nur um zu sehen, was gibt es an neuen Handys? Ja. Heute gibt es so Zeitungen immer noch, aber was willst du denn? Ob das iPhone 14 besser ist, ob ein iPhone 15 besser ist, das interessiert ja keinen mehr.
Und wie die Leute früher dann auf einem alten Nokia dann Snake gespielt haben.
Ja.
So, also,
ja, überhaupt, dass da ein Spiel drin war.
Ja.
Das war eine Sensation.
Ja.
Plötzlich hat so ein Spiel im Handy. Du musstest kein Nintendo mehr mitnehmen.
Und übrigens, das war halt auch komisch. Also SMS kam dann ja auch relativ schnell. Und dann gab es ja MMS. MMS, also auch da zwei noch Dinge nochmal zu. Mit MMS konnte man halt Multimedia-Nachrichten schicken, mit anderen Worten, man konnte Bilder oder auch Videos verschicken bei MMS. Ist das richtig?
Videos weiß ich nicht mehr, Bilder auf jeden Fall.
Bilder auf jeden Fall, so. In dem Zusammenhang habe ich dann als, also MMS wurde auch die ganze Zeit noch genutzt, bis ich sag mal so Mitte der 2000er und auch Ende der 2000er war MMS noch State of the Art. Und dann bekam ich mein erstes iPhone und das iPhone konnte kein MMS. Und da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, ey, Alter, du hast ja gesagt, iPhone ist geil, aber irgendwie kann er gar kein MMS. Nee, dann musst du E-Mail schreiben. Und ich so, oh, E-Mail schreiben? Ach so, du kannst damit E-Mail schreiben? So, weißt du, das ging. Also es war plötzlich so ein Paradigmenwechsel. Und was ich Cooles damals hatte, und das fand ich wirklich geil, ich finde es auch heute noch gut und wahrscheinlich gibt es das technisch auch noch, ich müsste mich jetzt aktuell mal damit beschäftigen. Ich habe bei der Telekom für 60 Euro einen digitalen Bilderrahmen gekauft. Der hatte eine eigene SIM-Karte, den habe ich bei meinen Eltern zu Hause hingestellt. Und wenn ich ein Bild irgendwo gemacht habe oder irgendwo unterwegs war, habe ich denen das geschickt.
Das kenne ich gar nicht.
Und das ist eigentlich ist das nicht uncool, oder?
Nee, eigentlich, aber heute hast du halt zwei.
Heute schickst Quatsch. Du denen das. Ja, wobei, es ging ja darum, die haben einen Bilderrahmen bei sich im Wohnzimmer gehabt und zack, auf einmal war da ein neues Bild, weil ich irgendwo gerade unterwegs war.
Ja, und
die Idee war nicht doof.
Nee, war nicht doof, aber vielleicht war das Bild doof.
Ja, ich habe ja nur das geschickt, was ich schicken wollte. Ne?
Ja, das ist genau richtig.
Ja, aber. Unglaublich, wie sich da die Zeit damals in der Innovation verändert hat.
Genau.
Oder?
Genau. Ja. Und wir kommen da nur drauf, weil in dem BMW Z8 halt das Motorola eingebaut ist. Und das ist da
mit und weil du wieder Carrera-Wahnsinn.
Genau, und die Ledertasche von Motorola, die passende, ist auch dabei. Die ist mit zum Handy.
Ja, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Alles gigantisch. Ich habe zu Hause auch noch, und ich habe gesehen, die sind mittlerweile Geld wert, weil in diesen ganzen 90er-Jahre-Autos ist es extrem cool, mittlerweile ein fest eingebautes Telefon zu haben. Und ich habe zu Hause noch die Siemens P1, hieß das, glaube ich? Ja. Siemens P1, Festeinbautelefon, wo du den Akku, also du konntest entweder den Akku und den Hörer mitnehmen, dann war dann so ein portables Telefon, sah natürlich affig aus, weil das riesig war, wie so ein kleiner Koffer. Und dann bist du zu deinem BMW gegangen, das hatte ich nämlich auch in meinem E34 fest eingebaut, hast den Akku hinten in den Kofferraum geklickt und den Hörer vorne in die Mittelkonsole.
Ja.
Und das passte bei den BMWs auch immer wie Arsch auf Eimer, die waren dafür gemacht.
Ach, mir hat übrigens, fällt mir gerade wieder ein, ich lese ja mal alle Kommentare bei mir. Mhm. Ich hatte den Twingo ja mal wieder gepostet mit Bildern. Und da hat dann einer geschrieben, ja, alles gut und schön, aber jetzt müsste nur noch das Wischerblatt geändert werden. Und ich so, what, das Wischblatt muss geändert werden? Ja, ich habe ja so ein relativ modernes, schwarzes, so ein biegsames Wischblatt da drauf.
Ach so, ja, so ist es wie so ein Lakritz, aber eigentlich in der Zeit gar nicht gab.
Also genau.
Mit diesem,
genau.
Genau.
Und ich hatte geguckt, wie war denn das? Ich habe in der Werkstatt gesagt, macht einfach alles neu, macht ein neues Wischblatt dran, genau. Und dann schrieb er, ja, aber es gibt die ja noch. Und ich so, das habe ich jetzt tatsächlich in 65 Zentimeter, das sind solche
von Oschis, Bosch oder was?
Von Bosch Twin.
Siehst du? Genau.
Habe ich jetzt bestellt und wird jetzt hier noch ausgetauscht.
Bestens. Ich bin auch kein Fan davon. Ich mag die Optik auch nicht. Es gibt ja einige, die sich auch an ihren 124er so ein Ding ranmachen.
Ja, aber
ich finde die originale Geschichte
mir ist gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt.
Nee, mir auch nicht bei dem.
beim Twingo, weil nee, durch diese so. Aber ich bin konsequent. Jetzt, wo ich das weiß, geht es natürlich nicht anders. Jetzt kommt dann Bosch Twin drauf und dann. Ne? Ja, mal sehen, wie lange der noch hier ist. Es gibt dann doch zwei, drei ältere Kunden, die doch drumherum schwirren und heiß gelaufen sind wegen dem Auto. Ja. Aber was ist, wenn der Twingo weg ist? Was macht man dann?
Ach, ich weiß das schon.
Pluriell oder was?
Wir labern uns schon heiß.
Oder ein Kangoo?
Wir labern uns schon heiß. Warte mal ab. Das nächste Auto, in dem wir uns heiß labern.
Ein Multipla.
Ja, Multipla wäre mir die Suche zu anstrengend tatsächlich.
Nee, wir finden auch keinen.
Nee, das wäre mir zu anstrengend. Weißt du, was mich diese Woche noch beschäftigt hat? Ich hatte es dir auch geschickt und witzigerweise hatte Carsten es ja dann uns zwei Tage später auch geschickt. Der Honda i wird in Deutschland eingestellt. Und eigentlich so ein Auto, wir haben auch über den Honda i schon ein, zweimal gesprochen.
Das ist ein cooles Auto.
Genau, es ist ein cooles Auto. Es ist ein Elektrofahrzeug, was so eine ganz pfiffige Optik hat. Also, streiche pfiffig. Es ist so ein bisschen Retro-Style, aber trotzdem mega modern.
Bei Retros, ja.
Ja, ein bisschen, so Retro-Anleihen. Und trotzdem, es ist ja ein Auto, was, wie man das auch von Honda gewohnt ist, also im Innenraum beispielsweise, das Cockpit und auch die Monitore und so weiter, no compromise. Das Ding ist im Innenraum, mega genial. Also dieses lange Cockpit, auf dem man eben mehrere Monitore hat, inklusive der digitalen Innenspiegel und so, das ist ja super innovativ bei einem Auto in der Klasse. Führte aber natürlich dazu, dass so ein Auto richtig Geld kostet. Und jetzt haben die natürlich auch gemerkt, dass die Japaner gegen die ganzen, in Anführungsstrichen, chinesischen Elektrofahrzeuge preislich so nicht anwirken können. Und auch die Reichweite, und das ist, muss ich gestehen, ich finde, bei einem kleineren Auto ist die Reichweite eigentlich gar nicht so wichtig, weil man ihn eigentlich ja in einem ganz anderen Rahmen nutzt. So. Und trotzdem, rein was die Werte angeht, also mit anderen Worten, es gibt ihn nicht mehr. Punkt, aus, Mickey Mouse. Das Auto wurde 2 Jahre lang in Deutschland angeboten. Etwas über 2 Jahre in dem Dreh. Und das war's jetzt. Und wenn man sich die anguckt, die gibt es jetzt gebraucht, also über die Honda-Seite habe ich mir das mal angeguckt, gehen die so bei Anfang 20 los, gebraucht wohlgemerkt. Ich glaube, die haben zuletzt neu um die 40 locker gekostet. Das ist natürlich sehr viel Geld für ein relativ kleines Auto.
Das ist ja sowieso,
Elektromobilität jetzt was sagen zu wollen, also lass das mal außen vor. Ich finde es nur schade, dass solche geilen
Autos geht's nicht. Es geht ums Geld. Wir haben jetzt, ich habe ein paar Mal wieder drüber gesprochen, immer wenn ich eine neue Automotoren-Sport in die Pfoten kriege und die Tests komplett durchlese, inklusive der Preislisten, weil man dann so schlecht wird bei manchen Autos.
Wie teuer
das ist. Ja, ja. Und dann in der letzten Automotoren-Sport war eine Abbildung vom nächsten Golf sozusagen, ein Rendering. Mhm. Also eine Art Weiterentwicklung, facegelifted, whatever. Mhm. Und da steht drin, dass der VW auch den ID3 einstellt und es in Zukunft wieder einen Golf gibt, der dann auch als Elektro-Version sozusagen das ersetzt. Und das ist dieser Move, wo ich mich ja auch mal gefragt habe, warum müssen Elektroautos so gewollt futuristisch aussehen und sind dann aber auch, sehen auch billig aus dadurch, weil es einfach nicht hinhaut mit dem Design. Das habe ich nie verstanden. Warum? Also da ist ja der einzige Hersteller, der das anders gemacht hat, bis jetzt BMW, wo man immer wählen kann zwischen der neue 5er zum Beispiel, entweder hat er einen Benzinantrieb oder er ist i5. Mhm. Ja? Und du siehst es nicht, den Unterschied. Mhm. Und das ist übrigens ein Auto, ich habe mir jetzt nochmal das länger angeschaut, das ist auch hochinteressant vom Design eigentlich. Mhm. Weil der auch, eigentlich macht er so einen Retro-Move, weil der ist ja null rundgelutscht aerodynamisch auf den ersten Blick. Mhm. Natürlich ist der aerodynamisch, aber durch andere Kniffe. Mhm. Der hat ja auch so eine sehr eckige Form, so eine Front. Mhm. Und er hat, was mir besonders gut gefällt, unheimlich viele Matt-Schwarz-Anteile. Mhm. Er hat zum Beispiel unten so einen Schweller, der nach hinten hochgeht und der untere Teil ist komplett schwarz. Mhm. So wie das früher mal war an Autos. Mhm. Und er ist so.
Ja.
Und irgendwie hat dieser BMW... Also ich weiß nicht, ob das so gewollt, also wahrscheinlich ist es so gewollt, aber der hat sowas Retro-Klassisches auch, obwohl es das neueste Modell ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja,
ich muss mich damit tatsächlich mal ein bisschen beschäftigen. Cool. Ich habe tatsächlich mittlerweile das Problem, dass ich auch bei der Vielfalt, und das geht ja vielen bei Mercedes auch so, aber da gibt es natürlich für mich keinerlei, da gibt es für mich keine Probleme, die Modelle zu unterscheiden. Aber bei BMW geht es mir mittlerweile so, dass ich, wenn ich mich nicht mit der Modellpalette 100% beschäftige, so flüchtig, wenn was an mir vorbeifährt.
Nee, aber pass auf, das ist bei den Limousinen ist das nicht. Du kannst einen Dreier vom Fünfer, vom Siebener unterscheiden.
Vom Vierer.
Was man nicht unterscheiden, vom Vierer auch noch. Was man nicht unterscheiden kann, ist diese SUV-Menge. Ob das X2, X3, X5, X irgendwas ist, die sehen alle irgendwie ähnlich aus und die haben ja auch Volumen. Also so ein X3 hat ja ein Volumen, der ist ja größer wie der erste X5. Mhm. So, und das auseinanderzuhalten, das kann ich auch bei Mercedes nicht. Mhm. Welches G, E, weiß ich für ein C, was an mir vorbeigelutscht ist gerade. Mhm. Aber von den Limousinen her, wenn ich eine Dreier-Limousine, eine Fünfer-Limousine und eine Siebener, kannst du ganz eindeutig auseinanderhalten, die Autos.
Die ist da, ja, das ja, ist ja. So. Bei den Abwandlungen wird es dann schon
und
schwierig.
Und der neue Fünfer jetzt als Limousine, ganz unique, eigen. Ja. Also der hat ein eigenes Design in der BMW-Palette im Moment.
Ja.
Finde ich interessant auf jeden Fall, diesen Move vom Design.
Ja, also nee, man jetzt, war ja jetzt, schlimm. Jetzt, hast du, jetzt sind
man
wir
hat
natürlich,
ja Schiss
jetzt,
gehabt.
Jetzt sind wir natürlich über den Honda E darauf gekommen. Jetzt muss man halt sagen, ganz blöd, vielleicht wäre der auch mit einem guten Verbrenner ein gutes Auto geworden. Ne?
Natürlich.
Also, als Modell. Ne?
So. Pass auf, das haben wir doch jetzt bei ein paar Autos, wo gesagt worden ist, das ist ein E-Auto. Waren hier die Franzosen auch gerade hier das neue E-Auto und dann drei Monate später, gibt es auch mit Verbrenner jetzt. ja, warum auch nicht? Ja. Ganz ernsthaft, die Verbrennertechnologie, also Verbrenner, Benzin- und Dieselmotoren, ist ja noch nicht am Ende der Entwicklung. Das ist immer noch ein Top-Antrieb. Also, klar wird da eingebaut. Das ist doch diese Diskussion, die wir auch schon geführt haben. Jedes für seinen Bedarf ist richtig.
Ja,
ist so. Ein E-Auto ist richtig für den einen, ein Benzinauto für den anderen. Nur es geht darum, die Möglichkeit zu haben, beides zu haben. Und ich glaube, das gibt ein Flashback jetzt.
Ich bin gespannt. Ich finde es auch mutig. Ich habe mal Bilder gesehen, irgendwie von der Essener Motorshow. Da hat der Brabant ein 124er T-Modell komplett auf elektrisch umgebaut. Auch ganz spannend.
Ja, man kann jedes Auto zum Elektroauto umbauen.
Ja,
ich weiß nicht, ob das sein muss.
Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich auch noch gesagt, das ist irgendwie Frevel.
Frevel nicht.
Heute, wenn das gut gemacht ist, wenn ich das halt so sehe und wenn ich halt sage, okay, was war denn da vorher für Motor drin? Ja, keine Ahnung. Hier mal ein Beispiel, ein 250 Diesel. Dann sage ich, ja, ist jetzt natürlich... weiß nicht. Also fährt bestimmt nicht schlechter jetzt. So, und ist ja trotzdem noch alles
Das kannst du nicht vergleichen. Wenn du da so einen E-Antrieb reinknallst mit irgendwie 270 oder 300 PS.
Da geht es mir nicht mal um Leistung, ne? Mir geht es ja eh nur um das Rumschüsseln. Also,
ja, ich weiß. Ist Wurst, dann kannst du noch 250 D nehmen.
Ja, das ist noch gerade zu wenig zum Rumschüsseln.
Ja, aber es ist ja, weißt du, das ist ja eine andere Geschichte. Du hast ja. In der Regel kaufen sich die Leute ein altes Auto, auch bei mir, um das Fahrgefühl und irgendeine Erinnerung zu haben, wie es früher war.
Ja.
Ja? So, und ich sage jetzt mal, 1986 waren 250D, State of the Art waren Top-Diesel. Punkt.
Ja.
Ja?
Ja, tatsächlich war das so,
ja. Muss ja heute nicht so sein, wird heute nicht so empfunden. Aber doch, deshalb
ist
immer
noch geil.
Entschuldigung, aber deshalb muss ja jetzt kein E-Antrieb reinpflastern.
Ist auch immer noch geil, aber man wundert sich tatsächlich, wenn du wirklich Erinnerungen hast, dann war so ein Auto, wenn du es heute fährst, ist es in deiner Erinnerung nie so langsam, wie es heute tatsächlich wirkt.
Nein.
Das war unglaublich.
Ist mir schon klar. Aber ganz ernsthaft, wenn ich schon keine Wallbox für ein normales E-Auto habe oder das irgendwo laden kann, kann ich die Karre auch nicht laden. Weißt du, das Problem ist dasselbe.
Ich finde auf jeden Fall, dass das, dieser Umbau, der interessiert mich tatsächlich immer mehr. Also da würde ich auch wirklich gerne nochmal mehr drüber erfahren, was für ein Aufwand da tatsächlich dahinter steckt, weil ich auch nochmal einschätzen möchte, was für ein Kostenfaktor das auch ist. Ich glaube, im Moment würdest du da wahrscheinlich schnell noch abwinken. Bin mal gespannt. Ich finde,
also ich verstehe den Sinn nicht.
Doch, ich erkläre dir das. Ich finde es immer noch interessanter, einen 124er mit Elektroantrieb zu fahren, als mir für, keine Ahnung, 35.000 Euro irgendein chinesisches Elektroauto zu kaufen. Nee,
nicht doch falsch verstehen, schon richtig.
Ja, ist so. Das ist damit gemeint.
Ja, aber für 35.000 Euro hast du, das ist ja das Problem, erstmal, um für den Alltag heute eine Top-Basis zu haben, rostfrei, und so weiter, sind schon mal 25 weg.
Ja? Dann reißt du dem das Herz raus. Dann
reißt ihm das Herz raus. Ich sag dir, so ein Ding kostet, das zu bauen, 60.000, 70.000 Euro.
Ja, aber die Frage ist, was ist die Alternative?
Ja, weiter am Benzinmotor zu fahren.
Ja,
das kann, die Alternative
kann
ist,
eine Alternative
sein. Die Alternative ist, bei 70.000 Euro kaufe ich mir ein W124er E36T Modell, ein AMG und fertig aus.
Das ist die Alternative. Ich glaube, dass wenn das alles mit vernünftig möglich ist, so wie ich dir das gerade beschrieben habe, dann wird das, also dann ist das, worüber wir gerade reden, in, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren Geschichte und man akzeptiert das total und sagt, geil, ist doch total nachhaltig, ich kann eine gute Karosserie eines anderen Autos weiter nutzen und habe da halt einen Elektroantrieb drin, insbesondere dann, wenn ich sowieso nicht sehr viel fahre, weil ich vielleicht...
Nee, ist es überhaupt nicht. Reiß einen vorhandenen Antrieb, der funktioniert, raus, um ihn mit irgendwelchen Akkus zu ersetzen, die von irgendwelchen Leuten irgendwo in Afrika zusammengeklöppelt worden sind. Ja. Sorry, was ist daran nachhaltig?
Das, gar nicht. So wie du es erzählst, nicht. Ja.
Nachhaltig ist, den Benzinmotor einfach zu pflegen und weiterzufahren. Das ist nachhaltig. Und nicht einen E-Antrieb reinzukloppen.
Ja, ich glaube, da
kann man... Nachhaltigkeit musst du mir mal vorrechnen. Das will ich mal... Das geht gar nicht.
Ja, deshalb sage ich ja, ich möchte gerne mehr erfahren. Also,
die Akkus alleine, das Produzieren dieser Akkus, was ist daran ökologisch, statt in ein Auto zu knallen? Das ist Quatsch, ist das.
Ja, wie gesagt, ich finde es aber nachhaltiger, den produzierten Akku, von mir aus, pass mal auf, ich sag's dir jetzt, wir nehmen recycelte Akkus aus der ersten Generation Elektrofahrzeuge.
Du nimmst einfach einen geklatschten Tesla und räumst den Antrieb da raus. Aber auch dieser Tesla-Fahrer hätte sich einfach mal sein Benzinauto nehmen können, damit weiterfahren kann. Wir uns hier im Kreis.
Wir drehen uns im Kreis.
Ich sehe, für mich ist das vollkommen sinnlos.
Okay.
Für mich ist das wirklich Schlachten eines Mercedes 124.
Ja.
Das ist halt nachher nicht
mehr. Ach, ich weiß auch gar nicht, also ich wundere mich ja selber, dass das mal aus meinem Mund kommt, aber wenn ich mich damit beschäftige, möchte ich halt offen genug sein, dass diese gesamte...
Für alles offen sein.
Diese gesamte Wertschöpfungskette mal nachzuvollziehen. Und ich bin dann nicht mehr so gegen, wie ich das ganz am Anfang war. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann mal eine Alternative sein wird, wenn auch das eine oder andere vielleicht gar nicht mehr gemacht werden darf. Also ich meine, wenn die es einfach machen, dann können wir ja anderer Meinung sein, aber wenn du irgendwie, wenn es irgendwann mal da wirklich heiß ist, da dürfen keine Verbrenner mehr gefahren werden, dann...
Das erleben wir nicht mehr, hör auf.
Gut. Dein Wort in Gottes Ohr.
Man kann es auch herbeireden.
Ja, ich also, bestimmt nicht.
Nee, aber es wird nicht passieren.
Gut. Das ist ja eine Beruhigung für uns alle, oder? Wenn Jens sagt, das wird nicht passieren, dann passt das. Vielleicht kannst du das ja, vielleicht ist das ja so ein, ist ja nicht so, ist ja ein Auftrag. Sonst wäre das so ein Prädikat der Garage 11.
Weißt was?
Du? Mit der Garantie, dieses Auto noch 5 Jahre länger nutzen zu dürfen, oder? Lebenslänglich.
Wie nutzen es? Du meinst mit dem Benzinmotor weiterfahren
zu dürfen?
Ja. Gezeichnet Christian Lindner. Und wie heißt der Scholz?
Ja, ich glaube,
die zeichnen nicht mehr lange, meinst du?
Weiß ich glaube nicht, tatsächlich.
Man weiß es nicht.
Ich weiß es
nicht. Aber politisch wollen wir nicht werden.
Nee, auch davon haben wir keine Ahnung. Höchstens nur eine Meinung. Ich habe noch 2 Sachen mit. Also bevor wir jetzt Quartett Roulette einsteigen, wir sind schon lange dabei. Ich hatte nochmal die neue Motor Classic mitgebracht.
Ja, da war ich zu tot. Also ich habe die aus dem Briefkasten gezogen und gesagt, nee, bitte nicht.
Wie immer, ne?
Ja.
Also nein, 70 Jahre Mercedes SL,
ja,
da habe ich so gedacht, oh, da, also ich bin mir darüber nicht bewusst geworden, dass wir 70 Jahre SL feiern, davon hab gesehen. So.
Ich feiere es ja auch nicht, sondern die Zeitung feiert es, damit sie eine Auflage hat.
Ja. Nur worüber ich echt schmunzeln musste, ich habe mir dann, irgendwie wollte ich mal gucken, was hier drin steht zu dem Thema SL55, weil ich ja letzte Woche erzählt habe, dass die eben von der Leistung her angepasst wurden und so weiter. Und dann hatte ich hier so einen interessanten Kommentar drin gefunden, dass der damals so interessant war, dass auch die Werder-Spieler ihn gefahren sind. Das fand ich irgendwie den Bezug ganz interessant, weil bei uns in der Niederlassung hängen noch Bilder von damals, wo wir tatsächlich so eine Kooperation hatten, wo so ein Actros dann beklebt war mit Werder Bremen und auch ein SL so in grün, ganz cool. Und dann gucke ich mir dieses so an und denke, hä, was ist das eigentlich da für ein Innenraum? Weil, also hier ist ein SL 55 drin, ja, wenn ich die Frontschürze sehe, ist der mit Performance Package. Dann hat er nämlich die Frontschürze gehabt vom SL 65. Das hat es auch so gegeben. Aber was es definitiv halt nie so gegeben hat, ist dieses Lenkrad in dem Auto. Das ist also das Lenkrad vom Modellgepflegten mit der neuen Optik vorne. Und dann fiel mir eins ein. Wenn selbst die Motor Classic hier einen SL 55 Baujahr 2006 ablichtet, der das falsche Lenkrad hat, dann eigentlich wurden echt viele SL verkauft. Also diese Baureihe R230 war tatsächlich sehr erfolgreich. Auch ein tolles, innovatives Auto. Wenn
ich mag
auch
den nicht.
Technisch sehr, sehr komplex. Auch viel zu komplex eigentlich in vielerlei Hinsicht. Aber das war auch damals das USP. Also der konnte natürlich, als der 2002 kam, hatte der so viele Dinge. Sorry, also was weiß ich, ein 500er und 55er, die hatten ja serienmäßig immer Active Body Control, also ein hydraulisches Fahrwerk. Sowas gab es bei Porsche nicht. Ne? So, das war ein sehr, sehr aufwendiges Fahrwerk. Was ich sagen will ist, habe ich vergessen. Nein, dass du heute, wenn du nach so einem Auto guckst, gar keinen mehr findest, der original ist. Irgendwie sind die alle verbastelt. Entweder einen anderen Grill, eine andere Schürze, andere Heckschürze, anderen Auspuff, einen Spoiler hinten drauf, ein anderes Lenkrad, anderes Navi, andere Felgen sowieso. Immer wieder machen diese Generationen, wenn sie billig werden, dieses...
War schon immer so.
Schon immer so. Und ich möchte nicht wissen, wie viele 129er... Mittlerweile ist es ja so, dass die 129er so in den Anzeigen fast alle wieder original sind. Ne? So. Rückgerüstet wurden dann irgendwann so wieder. Genau. Oh, hat noch jemand noch Originalfedern? Oh, hat noch jemand den Original 16 Zoll Radsatz? Oh, hat noch jemand den Original Grill? Weil dieses ganze Aufrüsten ist natürlich dann nach, wenn die diese Zeit hinter sich haben und dann zum Klassiker werden, dann willst du wieder Originaloptik haben. Und guck mal, selbst hier, ich sag mal, in einem renommierten Magazin ist ja auf einmal so ein falsches Lenkrad da drin, wo ja jeder sagt, gab es halt nicht.
Ja, also sagen wir mal, man erwartet ja eigentlich von diesen Zeitschriften, wenn sie dann solche Artikel schreiben, schon, dass es dann korrekt ist. Ne?
Ja, ich glaube, der Artikel ist insgesamt.
Der Artikel ist sicher korrekt, aber genau. Auch die Autos und die Bilder. Es ist ja oft so, vielleicht finden die dann keine anderen Autos, ich weiß es nicht. Aber oft sind ja Autos in so Testberichten, auch in klassischen Zeitungen, wo ich mich frage, warum die da abgelichtet werden, weil die mit dem Original halt nicht so viel zu tun haben. Ne?
Ja, das wirst du ja wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Auto, was auch noch älter ist, manchmal dann erkennen.
Ich mag das nicht.
Ich bin da auch so. Ich zuck auch zusammen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Bericht über...
Da bin ich dann eher der Gralshüter der Originalität. Das ist ja ein Fachmagazin dafür. Also will es sein.
Ja.
Also ist es. Da erwarte ich das. Dann.
Ja, ich fand es spannend, weil ich gucke da rein und denke, hey, warte mal.
Mir wäre es auch nicht aufgefallen, weil ich keine Ahnung von der Baureihe habe.
Da gab es auch ganz viele Veränderungen.
Also weil mich R230, das Thema interessiert mich überhaupt nicht.
Ich warte auch auf den Ersten, der mir schreibt, nee, das gab es so. Dem kann ich das dann im Gegenteil beweisen, weil keiner, also sorry, mit dem Auto. Bei mir ich habe selber einen gehabt, ich weiß ganz genau, also was es war.
Mein Interesse stirbt mit dem R129 an der SL-Reihe. Das wird auch so bleiben, glaube ich.
Ach, nee, weißt du, was witzig ist, unsere Hörer da draußen wissen ja, sowas hast du schon oft gesagt und ein paar Monate später bietet dir dann jemand einen SL55 komplett im Originalzustand mit 18.300 Kilometern an, mit einer tollen Farbe und einer tollen Innenausstattung und du stehst da und denkst, okay, vielleicht doch, würde so sein. Trotzdem, ich kann das aber nachvollziehen, weil das ist halt auch, also vielleicht als SL55 oder in bestimmten Ausstattungen vielleicht schon ein bisschen Klassiker, aber so richtig, richtig eben nicht. So. Ich glaube, eine ähnliche Aussage hättest du ja, weißt du selbst auch, hast du auch mal gesagt, zu den Flügeltürer auch gemacht. Und dieser hier war dann halt aber genau der Flügeltürer, der es dann sein muss, um hier zu landen.
Was für eine Aussage habe ich hier gemacht?
Dass das nicht dein Thema ist und dass du dich mit dem Auto ja auch nie beschäftigt hast.
Nee, ist auch nicht mein Thema, genau. und wurde zum Thema gemacht.
Genau.
Das ist ja genau wie der Z8 jetzt hier steht, aber auch der steht hier nur, weil er so ist, wie er ist.
Ja,
Silberleder, schwarz wird hier auch nicht stehen.
Ja. So, und heute beschließen wir mal mit Quartett Roulette, und zwar dem haben wir lange nicht mehr gespielt.
Schnelle Autos von Rainer Günzler. Na, hoffentlich hat er keine Fehler gemacht.
Whoever that was. Ja, ich muss sagen, es ist eins der geilsten Quartetts, die ich habe. Das Quartett ist definitiv aus 69. Die Autos, die da drin sind, sind alle auf einer Messe 69 fotografiert.
Okay, lass mich ziehen. Du kennst es ja auswendig, ne?
Ich kenne das nicht auswendig, nee. Sind leider auch... Was auch immer du willst. Ja, nee, bei dem ist kein Problem, das ist auch schon...
Die kleben hier so, der Frank hält das so fest. Sind das zwei Karten?
Ja, es sind zwei. Willst du die oberste?
Ja.
Bitte sehr.
Also wenn die Modellbezeichnung errätst du nie.
Isolele.
Nein, die kannst du gar nicht erraten, weil die falsch ist.
Ach so, scheiße.
Deshalb das tolle Quartettspiel.
Mhm. Modellbezeichnung, ja, vielleicht wussten sie doch nicht, wie es heißen soll, das Auto.
Doch, die haben es einfach falsch gemacht.
Ja?
Ja.
Gib mir mal einen Tipp. Gib mir doch mal einen Tipp. Also ich möchte dann wenigstens es so erraten, wie es geheißen hat.
Ja.
Also Rainer Günzler, ganz ehrlich, der lebt mit Sicherheit nicht mehr. Sorry.
Der war da, der ist auf dem Bild schon scheintot.
Scheintot ist auch so ein geiler Begriff. Ja. Das bist du auch manchmal, wenn du hier sitzt und mir lauschen musst.
Die Kategorie ist übrigens Höchstgeschwindigkeit 240 bis 250 Kilometer pro Stunde.
Das war übrigens damals extrem amtlich.
Das ist die Kategorie. Tatsächlich, oben steht es drüber.
Mhm.
Ich soll dir einen Tipp geben.
Um echt zu sein, ja, okay, erzähl mal trotzdem, hau mal rein, hau mal einen Tipp raus jetzt.
Eine amerikanische Rennstrecke hat das Auto nie gesehen.
Okay. Ferrari Daytona.
Nein.
Scheiße, war schon gut, ne? Okay, ist das ein italienisches Auto?
Ja.
Ist das ein renommierter italienischer Sportwagenhersteller?
Wir sind hier alle.
Er ist ein Lamborghini?
Nein.
Ein Ferrari?
Nein.
Ein Maserati?
Ja. Die Karosserie hat Vignale gezeichnet. Kann ich dir so sagen. Also das bringt dich nicht weiter.
Ist das ein Merak?
Nein, viel zu früh. Gab es 1969 noch nicht.
Hat er eine Zahl als Bezeichnung?
Nein. Er hat einen Namen, der ist halt falsch geschrieben hier. Das ist so, aus heutiger Sicht so geil falsch geschrieben, dass du gleich wirklich lachen wirst.
Ja, komm, jetzt sag's mir.
Ist ein Maserati Tindi.
Nicht dein Ernst. Ja. Hier steht nicht Tindi.
Tindi. Doch. Zum Tindern gedacht. Das ist ein Maserati Tindi.
Das ist ja geil.
Also ist ein,
ja, ist ein Indie, klar.
Ist ein Indie und deshalb Indianapolis. Hat die Rennstrecke nie gesehen.
Ich war schon so nah dran.
Ein Maserati Tindi.
Hammer, ist das, ne? Das ist auch so geil, dass wirklich in jedem dieser Quartetts
Fehler drin ohne sind. Fehler drin, immer Fehler drin.
Also wenn wir mal ein Quartett machen, was ich ja schon lange möchte, ne? Dann heißt das fehlerlose Quartett.
Ja.
Ja? Das wäre dann nämlich eine Weltneuheit. So, komm, ich zieh ein. Mal gucken, ob bei mir auch Fehler drin sind.
Maserati Tindi.
Maserati Tindi ist geil. Ist Tinder noch aktuell?
Ich hab's nicht.
Nutzt du das noch?
Nein.
So, wenn nichts los ist hier, links wischen, rechts wischen. Weißt du übrigens, wäre das nicht auch geil so, wenn mobile so funktionieren würde, dass du immer die guten Autos nach links weg und die schlechten Autos nach rechts wegwischst, damit du irgendwann der Algorithmus so? Nur noch die
jetzt
guten...
Jetzt kommt's. Ich glaube, so in meinem Leben noch nie Tinder benutzt, du scheinbar schon.
Nein, ich habe mir das erzählen lassen.
Du bist auch so... Ja. Weißt du, eigentlich bist du eher Kampmann, nicht ich.
Ja, ja.
Ach ja, dann gib mich mal
einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Und zwar hast du dieses Auto in einem der vergangenen Podcasts, in einem Podcast, der in den... Ich muss mal kurz was gucken.
Hey, gib mir einen Tipp zum Auto, nicht
welchen. Doch. Es ist. Nee, pass auf, es ist easy. Es ist easy.
Frank.
Ja, mach dir keinen Kopf.
Tinder, Frank.
Nee. Also. Es ist ein Sportwagen, der seinen Namen dann weitergegeben hat an eine kleine Limousine. Ja, schöner Tipp, wie ich finde. Übrigens Höchstgeschwindigkeit 260 bis 275. Das gab's auch 1969. Ist, ja.
Ist ein italienisches Auto?
Ja.
Ferrari?
Nein.
Maserati?
Nein.
Lamborghini?
Nein.
Iso Rivolta?
Nein. Hat irgendeines dieser Autos seinen Namen weitergegeben an eine kleine Limousine?
Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Ist es ein Fiat?
Nein.
Ein Alfa Romeo?
Ja.
Es gibt keinen Alfa, der so schnell war.
Hätte ich auch gedacht, bevor ich die Karte gezogen habe.
Da steht der Fiat Panda vor der Tür.
Genau. Also, sag, hau rein.
Ich weiß es nicht.
Ein Alfa Romeo 33. Ding, ding,
ding, ding, ding. Ach so, ja.
Ach so, ja. Ein Traum.
Und der soll 260 mit 230 PS fahren?
Und 2 Liter V8. Also, und jetzt kommt 2 Liter Vierzylinder, hätte ich fast gesagt. Ist es nicht. Lass uns doch beenden, Jens. Beenden.
Ja, wir beenden das jetzt hier.
Genau, weil jetzt kommt nämlich der Panda 4x4. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche und ich habe ganz klar bei Quartett Roulette nicht gewonnen. Jens aber auch nicht. So, also noch machen wir doch nicht Schluss. Wir machen gleich Schluss. Wir wollen uns aber vernünftig von euch verabschieden. Wir hatten jetzt jemanden hier, der Jens ja den Panda 4x4 gezeigt hat.
Genau. Schönes Auto, gucken wir mal.
Genau. Aber eben kam noch ein Anruf und ich war doch etwas entsetzt tatsächlich. Und zwar entsetzt darüber, dass jemand nachgefragt hat nach dem HGP-Golf und tatsächlich nach dem Verbrauch gefragt hat. Und gesagt hat, er hatte mal einen Golf, einen R32, ne? Der hat so 10 Liter gebaut, ob man den auch mit 10 Litern fahren könnte. Wo ich denke.
Natürlich nicht.
Ich bin gerade total entsetzt, weil er hat so einige Fragen gestellt.
Ja, klar, also rufe ich irgendwo an, wegen 500
PS. Ich habe gedacht, der will dich verarschen.
Nee, der meinte das ernst. Der meinte, das war ernst.
Ja.
Weißt du, ich bin auch noch so ein bisschen, ich habe solche Anrufe halt wirklich selten. Also ich werde tatsächlich, das ist ganz lustig, ne? Nach Verbrauch der Fahrzeuge werde ich ein, zwei Mal im Jahr gefragt. Und das war jetzt zum Jahresende nochmal so. Mich fragt nie einer nach dem Verbrauch. Der ist ja auch irrelevant.
Nee, also...
Ich bin so im Thema drin, ich weiß es eh.
Ja, ja, genau.
Das. Aber was sollen 500 PS Biturbo-Golf verbrauchen? Was ist ein Einzelturbo? Was soll ein Turbo-Golf 3,2 Liter V6 verbrauchen mit Allradantrieb? Sicher nicht 8,5 Liter. Doch, ja, auf 50 Kilometer.
Sorry, also da waren noch einige andere Fragen dabei. Ich habe gerade wirklich gedacht, der will dich veräppeln. Also, weil vielleicht kommt jetzt gleich die Auflösung irgendwie. Oder,
wo kommt denn eine Auflösung? Der ruft doch nie wieder an.
Er hat auch dreimal gefragt, was am Preis noch geht. Und sagte dann, er hatte einen R32, den hat er für 9,5 verkauft.
War aber Motor kaputt.
Aber hatte Vorschaden. Wo ich nur denke so, okay, welche Aussage ist das jetzt? So, ich bin gerade echt total entsetzt, weil ich kenne ja auch viele Fragen und ich finde auch die meisten Fragen legitim. Ich bin aber auch echt, ich bin verwundert, wie ruhig und sachlich Jens darauf eingegangen ist, weil Ich verstehe die Frage nicht. Ich kann doch nicht wegen eines 500 PS HGP Golf anrufen. Und was mich daran interessiert, ist auch nicht der Zustand oder ob er nachlackierungsfrei ist oder irgendwas, sondern ich frage nach dem Verbrauch. Vielleicht bin ich heute einfach nur schlecht drauf.
Du kannst es nur ruhig und sachlich beantworten, weil wenn du es anders beantwortest, versteht er das ja gar nicht. Der hier angerufen hat, wird das nicht verstehen.
Ja, ich leider auch nicht. Okay, aber
in dem Sinne.
In dem Sinne, also heute bleibe ich ratlos zurück.
Ja, jetzt ist mal andersrum. Good Guy, Bad Guy.
Ja, wirklich.
Good Guy Jens verabschiedet sich ins Wochenende und Bad Guy Frank reitet nach Hause. Tschüss.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.